Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hast einen ganz fiesen Ausschlag.
Hallo. Du hörst mich auf den Kopfies, ja?
Ich höre dich auf den Kopfies.
Sag.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Wir sind wieder zurück aus unserer Pause. Und müder denn je,
glaube ich. Bist du müde?
Jetzt gerade bin ich ein bisschen müde. Aber eigentlich bin ich voller Vorfreude, dass wir endlich wieder anfangen zu podcasten, Max. Ich habe dich schon ganz schön vermisst und das heißt was.
Ja, man vermisst es irgendwann, ne?
Das ist wirklich so, man vermisst sich irgendwann. Das ist eine komische Art des Podcasts, muss ich sagen. Wir sind zwar in einem Raum, aber haben keinen Blickkontakt.
Ja, wir sind.
Es ist anders
nicht möglich. Ganz leicht angewinkelt.
Ja, es ist technisch nicht anders möglich.
Ja, gut, du konntest mich, glaube ich, mehr angucken als ich dich.
Ja, ich kann dich komplett sehen, wie du dich da so verkrümelst.
Schrecklich.
Das sieht ganz komisch aus. Hm. Ich weiß auch nicht, ob das, was du da machst mit deinen Händen, ob das den Sound besser macht. Ehrlich gesagt, klingt's nicht besser dadurch.
Aber ich kann mich besser abstützen.
Ach, das ist.
Ich bin einfach nur Fan vom Abstützen.
Max sitzt und muss sich aber auch noch abstützen. Das finde ich gut.
Die Arme einfach mal ablegen. Die Arme einfach mal baumeln lassen, wie die Laune.
Ja, Max. Die Bayern, oder?
Bayern, oder? Lewandowski, oder?
Ja, Max und ich haben vorhin festgestellt, dass es gibt so einfache Tricks, mit solchen Leuten zu kommunizieren. Das habe ich nämlich auf meiner Arbeit ständig, dass einfach jemand reinkommt und sagt, so ein bisschen so mit Achseln zuckt. So ein Kopfschüttel so ein bisschen, so einen Mundwinkel so hochziehen und sagt so, die Bayern, oder? Und das funktioniert immer. Das ist immer ein Gesprächsöffner.
Mir sind da schon Leute gescheitert.
Echt?
Ja, gerade wenn es um so Deutschland heute, oder? Das ist mir scheißegal.
Nee, stimmt nicht. Deutschland hast du ja auch ein bisschen verfolgt.
Nee, da habe ich nicht verfolgt.
Doch, du hast doch die letzte.
Nein, habe ich nicht verfolgt. Ich habe davor WM oder EM Sachen verfolgt, aber die letzten zwei Sachen habe ich schon ausgelassen. Was war letzte WM oder EM?
Letzte war die EM. Nee, die WM, wo wir so früh ausgeschieden sind.
Das war doch ganz schlimm.
In der Gruppenphase.
Da habe ich gar nichts gemacht. Das war letzten Sommer.
Da bin vorletzten ich als, Sommer.
Nee, das war letzten Sommer.
Jetzt haben wir 2019.
18. Die WM und EM sind immer in geraden Zahlen. 18 war letztes Jahr, ich weiß
nicht. Maxi, das glaube ich jetzt nicht, ey.
Klar, doch.
Aber letzten Sommer war doch 19, also der Sommer jetzt.
Ja, 19 war jetzt, aber das heißt, den Sommer war nichts.
Nächsten Sommer ist wieder.
Den nächsten Sommer ist EM. Letztes Jahr war WM.
Guck mal, ich werd bekloppt, Alter.
Da weiß ich noch, da war ein Spiel von Deutschland, da bin ich abends, da bin ich vom Sushi nach Hause gelaufen mit einer Freundin, da sind wir noch vorbeigelaufen, da haben wir nur dieses
Der Trauermarsch.
Ja, der Trauermarsch. Und dann sind wir kurz bevor das Spiel zu Ende war und ich glaube, da haben sie dann auch noch gegen Polen gespielt oder sowas. Dann sind natürlich noch die Leute, die so ein bisschen provokant mit dem Auto rumgefahren von der Siegermannschaft.
Gegen Polen?
War das gegen Polen?
Nee, ich glaube gegen Korea.
Gegen
Schweden.
Also für irgendwas ist da noch die Gegenmannschaft auch noch hier sehr provokant durch Aschaffenburg gefahren, wo ich mir dachte, na, da wird es halt bestimmt an ein, zwei Bars wird es heute Abend ordentlich scheppern, wo irgendwelche Leute dann meinen, sie müssten nochmal ihren Fußballliebe und ihren Fußballhass teilen.
Ja.
Aber macht ja nichts.
Ich finde das okay, wenn die sich auf die Fresse hauen.
Du, ganz ehrlich.
Das ist schon seit Jahren. Wenn die sich gegenseitig auf die Fresse hauen, das finde ich
wenn
nicht schlimm.
Wenn die sich gegenseitig auslösen,
das finde ich nicht schlimm.
Das ist wie in einer Kampf in der Arena, wenn wir oben sitzen, so wie bei Jabba beim Podcast.
Das habe ich mir neulich gedacht. Früher war es doch so Brot- und Spiele-mäßig, da saßen quasi die Könige auf den Tribünen, ja, und unten hat das Volk für sie gekämpft, richtig? Mhm. Und heute ist es doch so, die Könige, die Millionäre stehen unten und das Volk sitzt auf den Tribünen.
Mhm.
Absurd, oder?
Ja, aber das Volk hat ja auch schon immer, du kannst tatsächlich an Star Wars das nehmen, nimm so das Podracing, du hast halt auf den gewissen Tribünen sind halt die Könige und sowas, Jabba. Und aber das normale Volk guckt ja auch zu und will sich auch amüsieren lassen von den Kriegern.
Stimmt, ja,
die dann richtig. Das Pottrennen fahren zum Beispiel.
Hast du für irgendwas eigentlich Begeisterung, was in einer Arena stattfinden könnte? Ey, ich kann zaubern. Ich habe einen Zaubertrick. Wollen wir den mal kurz machen?
Du hast einen Zaubertrick.
Ich habe einen Zaubertrick erlernt.
Aber das ist, Christian, visuelle Gags, ne?
Ist kein visueller Zaubertrick. Wir können ja den Leuten sagen, was passiert ist.
Okay.
Und zwar, ist wirklich nichts Visuelles. Nimm mal einen Stift bitte zur Hand. Am besten
Edding. Einen Stift.
Gut, okay. Mach mal deine Hand auf.
Wenn du mir jetzt in die Hand malst mit dem Edding,
Nee, ich mal den nicht in die Hand mit dem Edding. Mach mal die Hand auf. Sag mal her in deiner Hand. Okay, jetzt nimmst du mal bitte den Stift und malst dir eine Zahl zwischen 1 und 5 in deine Handinnenfläche. Okay, ich guck weg.
Wie soll ich denn jetzt mit der rechten Hand, mit der linken Hand in meine rechte Hand malen?
Das wirst du schon einigermaßen hinbekommen. Das muss ja jetzt nicht schön sein.
Okay.
Hast du es gemacht?
Ja.
Gib mir mal die Hand.
Warte kurz.
Ich darf es nicht sehen. Und jetzt zähl langsam von 1 bis 5.
1, 2, 3, 4, 5.
Das ist die 3.
Hä, warum?
Und, was ist es? Nein! Sau geil! Sau geil! Achso, man muss souverän rüberkommen, ne?
Ja, das ist war wirklich sehr souverän. Stell dir vor, David Copperfield immer so. Der weiß, das hat geklappt, Leute! Das hat geklappt! Das wussten wir bis eben auch nicht, dass das klappt. Ehrlich, Brothers. Leute, das hat geklappt hier. Der Truck steht für mich da.
Ja.
Warum? Weil alle Leute die 3 nehmen? Weil nee. Das die Zahl ist zwischen 1 und 5?
Nee. Das ist wirklich, ich weiß es gar nicht. Und ich versuche anhand meiner telepathischen Fähigkeit quasi das rauszubekommen. Und weißt du, was das Interessante ist, Max? Du musst dir vorstellen, ich führe das jetzt nun schon seit mindestens 2 Wochen vor, immer wenn mehrere Leute zusammenkommen, führe ich diesen Trick vor. Ja? Mhm. Und jetzt kommt der Gag kommt jetzt, Max. Bis gerade eben hat er noch nie funktioniert. Und das ist auch für mich ein besonderer Moment.
Du willst einfach nur, dass die Leute in die Hand malen. Ich habe jetzt 3 Edding auf der Hand.
Nein, ich sag dir warum. Ich finde eigentlich den Gag, also ich habe gedacht wirklich, ich krieg das hin, weil ich habe erklärt bekommen, wie es funktioniert. Mhm. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, ich glaube, ich krieg's hin. Und irgendwann hat es nicht funktioniert und es hat wieder nicht funktioniert. Da habe ich gemerkt, wie sehr die Leute es witzig finden, wenn Zaubertricks nicht funktionieren. Also wenn dieser Moment einfach nicht funktioniert. Und
kennst du mein Liebling? Eines meiner Lieblings-YouTube-Videos.
Nee.
Das war irgendwann bei 9 Live, wo so ein Typ 3 Becher hatte und unter einem, unter 2 waren so Nägel.
Oh ja, doch, das kenne ich.
Oder unter 2 waren keine Nägel, so rum. Und er schlägt volle Pulle vor laufender Kamera in den Nagel rein, durch den Plastikbecher.
Yes.
Und hat sich das Ding komplett durch die Hand und dann so,
ja.
Ey, da hab ich ja. Damals, ey, weil der Typ auch so selbstsicherer Zauberer-Wichser war. Ich finde ja Zauberer ganz oft so, wenn es so möchte, also es gibt so geile Zauberer, aber Zauberer meistens irgendwie oft was Komisches. Und sind manchmal auch so richtige, so manchmal hat das Gefühl, so richtige so Typen, die den Pickup-Artist noch weiter ausbauen, werden Zauberer. Und so Typen sind das
auch. Ja, aber ein Zaubertrick, nichts beeindruckt einen Menschen so sehr wie ein Zaubertrick, glaube ich.
Ja, ich weiß, dann ist man gleich so, oh, er ist magisch.
Ja, ey, das ist auch einfach seltsam. Immer wieder gut auf einer Party, machst du dich damit sofort interessant. Der Nico hat neulich, ich habe den Zaubertrick vorgeführt, hat nicht funktioniert, hat der Nico einen Zaubertrick gemacht. Und dann hat es funktioniert bei ihm mit dem Zaubertrick. Und dann bin ich nach Hause gegangen und hab mir gedacht, der Nico ist ein krasser Typ irgendwie.
Ja, ne, Zaubertricks, die haben sowas ganz Seltsames. Zaubertricks haben eine komische Wirkung
auf Leute. Das stimmt wirklich. Folgendes, wenn ihr Zaubertricks beherrscht, schickt mir doch mal ein Video von eurem Zaubertrick und erklärt's mir danach. Weil das fand ich immer das Geilste. Weißt du noch diesen Zauberer mit
der Maske? Dass die Ehrlich Brothers bei uns Zuhörer sind.
Ey, ich habe jetzt einen Ehrlich Brothers Zauberkasten geschenkt bekommen. Und ich bin vom...
Den ich mal gekauft habe, den ich auf der Tour noch weggeworfen habe, weil er so schlimm war.
Dann ist das wahrscheinlich genau das gleiche,
ja. Es gibt mehrere, es gibt ja 5, 6 verschiedene Ehrlich-Brothers Zaubererkisten.
Stimmt, wir hatten mal einen.
Wir hatten mal einen auf Tour. 2017 auf Tour haben wir einen gekauft bei Nukular, ja.
Stimmt, ich bin gespannt.
Weggeworfen.
Naja, gut. Das wird schon gut sein. Egal, ich brauche auf jeden Fall Zaubertricks. Da will ich mal ein bisschen mein Game, weil meine Freundin kann ich damit selber eindrucken. Das Problem ist, bisher hat es noch nicht funktioniert. Aber ich bleibe am Ball.
Hat sie den auch geschenkt?
Ja.
Paula hat dir den geschenkt?
Natürlich. Ansonsten ist auch viel passiert. Eines Morgens einfach die Post geklingelt. Ich mir gedacht, was ist denn jetzt schon wieder?
Liebe ich, ja. Dass da immer so viel Unsinn kommt.
Ja,
war's denn jetzt schon wieder?
Ach, ich will meiner Freundin was schenken. Und zwar habe ich mir gedacht, ich will mir mal Mühe geben, ne? Und die hört den Podcast eh nicht, deswegen kann ich sagen, wenn du den Podcast jetzt hören solltest, liebe Freundin von mir, dann tu mir den Gefallen und pausiere jetzt einfach und hör dir irgendeinen anderen Podcast an.
Bis es geschenkt da ist.
Folgendes. Ich habe mir gedacht, ich will mal einen Adventskalender basteln. Weißt du warum? Ich
bin nur eine Freundin seit Jahren eigentlich, dass ich mal einen Adventskalender
bekomme. Ja, das ist so geil. Oh, Max, jetzt kriegst du bestimmt einen Adventskalender von jemandem geschickt.
Ja, aber nur wieder mit Rattengift und...
Ich finde, man könnte uns mal einen Adventskalender schicken.
Stimmt, eigentlich warum nicht?
Wir
machen euch jedes Jahr scheiß Pilzen Adventskalender. Ey, 48
ich wollte gerade sagen, wir machen uns so eine Arbeit und uns hat noch keiner einen Adventskalender. Weißt du, was wir kriegen? 2 Euro! Ja. 2!
Aber von... Relativ vielen Leuten.
Ja, von vielen Leuten, aber von einer Person geben wir nur 2 Euro. Und ich finde, ihr könnt mal jetzt einen Kalender zurückbauen. Ey, ohne Scheiß, mal einen Kalender für uns beide, einen gemeinschaftlichen.
Aber was Materielles, nicht irgendwas Gebasteltes.
Nee, Gebasteltes mit Materiell.
Schon was mit Geld wert.
Nee.
Nicht so was, ja, wir haben euch da ein Bild gemalt und einen Kranich gebastelt oder sowas. Nee, schon was. Was auch eine Wertigkeit hat.
Ja, vielleicht mal ein Auto.
Was ich im schlimmsten Fall auch verkaufen kann, wenn es scheiße ist.
Nee, was ich will, ist auf jeden Fall ein Adventskalender, wo so verschiedene Sachen zusammenkommen, wo vielleicht mal ein exquisiter Snack drin ist oder so.
Nasch.
Ja, ein Nasch.
Ein guter Nasch, ja. Ne?
Und in dem nächsten ist vielleicht ein von euch selbst...
Kinogutschein.
Ein Kinogutschein. Und dann ist vielleicht mal ein von euch geschriebenes Rap-Lied oder so. Wo wir nur gelobt werden, die ganze Zeit im Rap-Lied.
Gute Beats.
Sowas vielleicht.
Beats, fette Rhymes.
Das fände ich mal geil. Also wenn sich einer die Mühe macht, für uns den Adventskalender, dann würden wir, bitte?
Oh ja.
Ja, das wär doch schön. Und ich versuche jetzt gerade für meine Freundin einen zu basteln. Ich habe sowas aber noch nie in meinem Leben gemacht und jetzt will ich natürlich auch, das ist immer so mein Problem. Ich will natürlich dann, dass es immer so.
Deine? Mach mal unbeholfene Sachen so. Gras? Ist Gras drin? Steine, Holz, ein echter Zander.
Aber erst am 7. Tag.
So, war Heiligabend und so ein Heilbutt. Christian, der Kalender stinkt jeden Tag immer mehr. Das ist ein Heilbutt. Oder so ein Hundewelpen, aber der ist so tot.
Oh Gott.
Ja, liebe ich. Apropos Adventskalender. Adventskalender kommt dieses Jahr natürlich wieder auf Patreon. Ihr habt ja in letzter Zeit, haben wir das stark abgebaut. Hört wahrscheinlich lieber andere Podcasts, kann ich verstehen. Trotzdem kommen wir wieder back, Leute. Wir haben einen geilen Adventskalender für euch. Berliner schon wieder, ich weiß nicht warum.
Dicker, ich weiß es auch. Warum, ich weiß auch nicht.
Ich hab da richtig was Gutes für euch.
Ich bin da ja gar nicht so, ich hab da gar nicht so ein Problem mit, wenn die Leute bei Patreon gehen, wenn die sagen,
ist alles gut.
Alles gut. Ist für mich, ehrlich gesagt, nimmt für mich auch den Druck raus.
Ja, also, wir freuen uns auf jeden Fall, auf den Adventskalender machen, diesmal 12 Türchen für 2 Dollar Patronen, 12 Türchen für 6 Dollar Patronen. Das heißt, 6 Dollar Patronen kriegen alle 24, andere kriegen 12, das reicht. Geht los ab 1.12.
Was könnte ich denn reinmachen so in den, ich habe mir Folgendes gedacht, pass auf.
Okay.
Ich mache.
Seifen.
Ja, das ist aber schon wieder so eine unterschwellige Message, das ist halt das Problem.
Nee, kann ja süße Seife sein. Seife, die geformt ist wie kleine Muscheln und Krebse.
Du willst du abfahren, auch wenn du sagen willst, geil, aber erst nach machst du es auf, ne? Das erste Türchen macht sie auf, Steine. Denkt sich, okay, eine Seife, ja, okay. Okay, cool, ist eine Seife drin. Warum nicht? Eine Seife kann man immer gebrauchen. Mach den zweiten Tag auf.
Shampoo.
Und merkt, nee, schon wieder eine Seife, Max. Und dann beginnt dann so dieses, in dem Kopf so dieses, yo, ey, eventuell ist es ein Seifen-Adventskalender. Ey, fuck, ich bekomme einfach sau viel Seifen. Ja, es ist...
Ich glaube, das ein Adventskalender für deine Freunde zu erstellen, ist aber relativ Spaß macht.
Weil ja, das macht super viel Spaß, aber ich habe überlegt, ob ich mir ein...
Begeistert.
Ja, das habe ich mir aber überlegt, mache ich ein Thema so eher sowas romantisch Ernstes? Oder wird's nur Unsinn? Oder geht's um Essen?
Wird die Mischung.
Das ist die Mischung, ne?
Ich würde ein bisschen Nasch machen.
Mhm.
ein Drittel Nasch, Christian, dann kannst du schon sehr viel mit einem guten Einkauf abhandeln. Mhm. Ich würde ein paar richtig gaggige Sachen machen, zum Beispiel meine beste Freundin hat mir doch letztens Socken geschenkt mit ihrem Gesicht drauf. Mhm. Sowas. Finde ich fun. So ein Kram, ein paar lustige Sachen, ein paar unsinnige Sachen. Beim TK Max findest du bestimmt da in der Abteilung zwischen Warteschlange, von wenn man an der Kasse ansteht, da sind bestimmt auch ein paar Sachen, die für den Adventskalender ganz gut sind.
Ja,
und dann sind noch ein paar schöne, süße
Sachen. Aber wie verpackt man diese Sachen dann? Weil es gibt natürlich diese herkömmliche Art und Weise, man holt sich einfach so Säckchen oder so.
Wie Geschenke verpackt man
das? Meine Ex-Freundin hat mir mal einen Adventskalender gebastelt. Entschuldigung, wenn du das jetzt hörst.
Einfach einen Kasten Bier, machst du auf jede Flasche eine Zahl drauf.
Und sagst so, alles Gute, Bier, Baby. Alles Gute, Baby. Du magst dir kein Bier, ne? Ich nehme eine.
24 Plomben für dich.
Ja.
Wie hast du gerade gelacht?
Die Fink Lehmann. Ich will mir so ein paar Sachen von dem langsam übernehmen, damit es bei mir auch mal losgeht mit dem Erfolg. Aber,
wem hast du es übernommen?
Fink Lehmann. aber was ich eigentlich sagen wollte, ich will natürlich nicht diesen klassischen Advent. Übrigens, by the way, den Kaun-Schluck-Adventskalender wird es dieses Jahr geben. Hat nichts mit Patreon zu tun, könnt ihr euch dann einfach vorbestellen. Ist ein Adventskalender gefüllt mit Bierflaschen. Diese könnt ihr dann quasi kaufen und auf Patreon gibt's dann zu jedem Bier irgendwie auch von uns sowas wie eine Probe oder so. Ich habe noch nicht ganz verstanden, um was es geht, aber liebe Grüße. Tschüss. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, mein Ex-Freund hat gedacht, sie macht mir eine tolle Überraschung. Das hat sie auch geschafft. Sie hat mir einen Adventskalender gemacht. Das war sehr, sehr lieb von ihr. Das Problem an diesem Adventskalender war, dass sie gedacht hat, wie mache ich es für den Chris ein bisschen außergewöhnlich? Und dann ist sie quasi zum Metzger gefahren. Und es gibt ja diese Pressackdosen, ne?
Ja.
Diese großen Dosen, in denen man so Wurst.
Ja.
In denen man so Wurst hat. Und man kann die beim Metzger auch befüllt abgeben und der macht die für einen zu. Der hat dieses Zumachgerät dafür. Und dann sind wir da hingefahren quasi und sie hat all diese Dosen gekauft, befüllt, diese großen Pressackdosen, hat die befüllt mit irgendwie Naschkram und so und dann ist sie zum Metzger und der hat die zugemacht. Und dann bin ich natürlich, da hat er mir das geschenkt, das war sehr lieb, aber das war wirklich das, ich hatte noch nie so viel Müll in meiner Wohnung wie zu dem Zeitpunkt, weil ich jeden Tag eine riesige Pressackdose aufgemacht habe mit einem Dosending, dann mich daran fast geschnitten habe und dann das Allerschlimmste, gegenüber in meiner Wohnung lebten so zwei. Also das war, es hat ausgesehen wie so eine Sex-WG ist ja egal. Auf jeden Fall wie so eine Sex-WG.
In der letzten Wohnung?
Nee, in der vorletzten Wohnung. Das war wie so eine Sex-WG und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl.
Sex-WGs.
Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, es sind zwei sehr attraktive Frauen, die tragen wenig Klamotten den ganzen Tag über. Und ich bin denen nur zweimal über den Weg gelaufen und jedes Mal habe ich einen kompletten Müll voll mit Pressackdosen oder gedacht. Ja, wahnsinnig, ich habe gerade den Typ ganz in seiner Wohnung mit dem schimmligen Balkon, du kanntest die ja gar nicht, in seiner Wohnung mit dem schimmligen Balkon und frisst Pressackdosen leer. Das war wirklich einfach nur erniedrigend, aber das war natürlich irgendwie was Originelles und ich überlege jetzt auch die ganze Zeit, was ich Originelles machen könnte. Vielleicht habt ihr eine coole Idee, wie man sehr originell so einen Adventskalender gestalten kann, dann schickt mir das bitte gerne, Max. Du kannst natürlich auch mir was sagen, aber ich bin noch nicht drauf gekommen. Ich habe erst überlegt, Kinderpingui in groß irgendwie was
zu machen. Ich mag doch so ein bisschen Quatsch, da macht man auch mal eine Funke Pop rein oder sowas. Ich finde das sowas gut.
Nee, was ich sagen will ist, was ist die Geschenkverpackung? Der Inhalt, das kriege ich hin, ohne Probleme. Aber wie gestalte ich diesen Adventskalender? Wie will ich, dass da aussieht?
Würde ich ganz ehrlich, würde ich vielleicht schon fast ein bisschen klassisch halten, finde ich immer so. Also wie du es jetzt gerade gesagt hast, das finde ich super nervig. Ne? So, also jetzt
super. Ja, aber super nervig ist aber auch ein bisschen witzig.
Ja, ein bisschen witzig. Gut, ihr seid ja auch einfach das, ich glaube, ihr könnt euch bei sowas auch mit eurem eigenen Humor gut stressen und wahnsinnig machen. Ja. Ich glaube, deswegen wäre das auch, glaube ich, ganz lustig mit den Dosen. Das hast du natürlich schon verraten, dass du von einer Ex-Freundin geklaut hast. Du kannst natürlich was dir eine Ex-Freundin geschenkt hat, kannst du leider nicht auf eine andere Frau
nehmen. Nee, das ist auch eine Frau, die für mich absolut wertlos ist mittlerweile, will ich nochmal ganz kurz hier öffentlich sagen.
Okay, cool, das ist gut. Und,
Nee, alles gut, verheiratet mittlerweile. Ja, doch.
Ich weiß gerade nicht, welche.
Ja, ist auch nicht so schlimm.
Ist egal.
Gut, was ich eigentlich sagen will, ist, ich will mit meiner Freundin mal so ein...
Ganz kurze Ex-Freundin-Exkursion auf die Tour in Frankfurt. Ja. Hast du das eigentlich mitbekommen? Dass irgendwann, ich habe ja auf Erzähl ja in einem Bit ganz kurz von verschiedenen Stationen in den Night Home Studios... in unserem erzähle ich was von meiner Ex-Freundin, dass es da eine Statue gibt von meiner Ex-Freundin, von einer Tätigkeit von einer Ex-Freundin von mir, meiner ersten Freundin. Und diese erste Freundin, meine Mutter, kommt im Backstage nach der Frankfurt-Show und sagt, Max, guck mal, wenn ich im Publikum mehr hinter mir saß und schleppt meine Ex-Freundin rein, die ich seit 17 Jahren nicht gesehen habe.
Oh.
Und ich fand es natürlich cool, sie zu sehen, weil ich sie 17 Jahre nicht gesehen habe. Ring am Finger, sie sagt mir, sie hat seit 16 Monaten ein Kind. Ist sternhagelvoll.
So wie ich.
Ja, es waren wirklich sau viele Leute besoffen an dem Abend. Aber das, ich glaube, dafür ist der Club auch gut gemacht.
Mega.
Man kann sich einfach gut, da gibt's Snacks, da gibt's Tische, da kann man geil Wein saufen.
Ey, ich habe während deiner Show bestimmt 5 Teller Oliven gefressen.
Ist krass, ne? Ich lieb die Käse. Ich spiel die Käse im Mai zweimal, lieb ich.
Saugeil, ich will zweimal da sein, Oliven fressen. Einfach
nur da sitzen, Oliven fressen, das ist der Oliventisch von Chrissy. Auch ganz vorne bitte an die Bühne kommen, das finde ich sehr angenehm. Das wollte ich sagen.
Die Ex-Freundin.
Auf jeden Fall gehen wir die Ex-Freundin rein, rotzevoll. Redet und redet und redet. Und ich habe mich ja schon gefreut, sie zu sehen, hab auch gemerkt, oh, da ist ganz schön, die ist ganz schön stramm. Und das war irgendwie alles sehr nett, aber auch total unangenehm. Vor allem meine Mutter, und dann dann fing sie auf einmal an, so, ja, ich habe ja den Max damals betrogen, das tut mir leid. Und meine Mutter so, ist ja gut jetzt. Also alle waren so ein bisschen so, vielleicht ein Bier weniger das nächste Mal, ne?
Naja. Ich dachte, wie es ist, ich habe meine Ex-Freundin schon lange nicht mehr gesehen und das ist auch okay für mich, finde ich. Das ist.
Ja, aber du hast ja dadurch, dass ja deine immer hier aus der Stadt sind, meine sind ja immer alle irgendwo verteilt im ganzen Land, deswegen, ich sehe ja gar nicht so oft.
Ach so, okay. Wo kam die denn eigentlich her ursprünglich?
Ja gut, die war aus Offenbach Biber. Die lebt da auch noch.
Biber?
Aus Biber. Ja. Ich finde Biber im Übrigen bester Stadtname.
Nee, ich finde Wolfgang in Hanau der beste.
Wolfgang in Hanau, Wolfgang, ich findest du Offenbach-Biber nicht so stark wie Hanau-Wolfgang?
Ey, ich find's einfach unfassbar, dass es einen Stadtteil in Hanau gibt, der Wolfgang heißt.
Ja, das stimmt.
Aber am besten finde ich Linsengericht.
Linsengericht ist auch gut.
Oder Gründau lieblos. Wie sehr kann man eine Ecke hassen, oder? Ja, wie sieht's denn hier aus? Ja, nennen wir es doch einfach Gründau lieblos. Tschüss. Okay, haben wir noch was?
Das ist doch geil, dass es Klein- und Groß-Ostheim gibt. Das ist auch irgendwie seltsam.
Ja, das ist so heißen hier die umliegenden kleinen Städte.
Bei Goldbach hat man sich wiederum ein bisschen überschätzt, glaube ich.
Ja?
Der Rottgau weiß ganz genau, wo er hingehört. Das Rottgau ist so, Rottgau, was sagt uns das? Ja, nix. Was ist die? Ja, nix. Gut. Tschüss.
Genau wie der Karlgrund. Duzelgrund. Naja, also ich überlege mir das die ganze Zeit noch wegen diesem Adventskalender. Ich muss da wirklich irgendwie was Geiles schenken. So, ich will mal richtig einen raushauen, irgendwie was richtig Liebevolles machen und zum Ende des Jahres nochmal alles gut machen, was ich das Jahr über verkackt habe. Deswegen schickt mir gerne die Ideen, die ihr habt. Und mir geht's gar nicht so sehr im Inhalt, mir geht's eher um die Präsentation. So viel mal dazu. Gut, Maxi, was haben wir uns eigentlich angeschaut? Wir haben noch gar nicht über Joker geredet, ne?
Wir haben noch null über Joker geredet.
Und das ist für die Leute wahrscheinlich,
ist natürlich,
die wissen immer noch nicht, wie sie es finden sollen.
Nee, ist ja auch nur der heiß diskutierteste Film des Jahres, deswegen ist es gut, dass wir die Review einfach nach hinten legen. Aber was sollen wir machen, Alter? Es ist halt jetzt mitten in die Tour gefallen. Die können uns nicht die ganze Zeit zwingen. Aber ich habe ihn trotzdem in den Off-Days geguckt, ich hatte ja 11 Off-Days.
Ihr könnt uns nicht zwingen, Leute. So können wir so die Folge nennen. Ihr könnt uns nicht zwingen.
Kann ich gerne machen. Ihr könnt uns nicht zwingen. Nee, ich habe mir den reingepfiffen in den Off-Days. Ich habe ja Midsommar gesehen. Da haben wir aber noch danach gepodcastet. Genau. Und einen Tag später bin ich in Joker. Direkt einen Tag nach unserer letzten Review. Und eigentlich wollten wir das ja dazwischen schieben, aber das war dann alles sehr stressig. Und naja, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Jetzt ist schon wieder ein paar Tage her. Muss aber sagen, dass der Film sich sehr... Der ist sehr intensiv noch in meinem Kopf vorhanden und ist da noch sehr, 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 ich habe den noch sehr vor Augen, weil der natürlich schon, ob man daran jetzt gewisse Sachen mag oder nicht, aber der ist schon sehr intensiv. Und ich habe das Kinoerlebnis Joker auch sehr genossen, im Sinne von, ich bin da rein und war richtig so Handy aus, über 2 Stunden werde ich mir jetzt das Ding in die Augen reinficken und ich habe richtig Bock drauf. Und mit dieser Haltung bin ich in diesen Film rein und dann saugst du den ja komplett auf und manche Filme speichert man dann einfach besser in seinem Gehirn ab.
Mit wem warst du im Kino?
Ich war ganz alleine.
Oh.
Ich bin mittags allein.
Ich hab dich noch gefragt und du hast abgelehnt.
Ja, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich den mit anderen, ich wollte ihn gar nicht mit anderen Leuten gucken. Es gibt so Filme, die sind mir so wichtig, dass ich die alleine gucken will und ich gehe deswegen auch um 3 Uhr mittags alleine ins Kino, weil da keiner ist.
Das ist ganz schön gesagt, ja.
Und es... Das hast du echt schön gesagt. Dann, das du dein Misanthropentuch wieder verpackt hast. Finde ich gut, Max.
Oh, das hast du toll gesagt.
Nee, aber mittags ist echt geil, Kino. Da ist einfach nicht so viel los. Ich habe aber einen großen Fehler gemacht vor mir. Also ich saß halt drin und ich glaube gerade, also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in letzter Zeit bei Joker, dass extrem viel Dummköpfe im Kino sind. Weil halt irgendwie alle ein falsches Bild von diesem Film haben und alle sind so, warum ist das keine Action und warum ist das nicht wie bei Dark Knight und bla bla bla. Weil sie sich da im Vorfeld halt einfach nicht damit beschäftigt haben und weil sie natürlich durch die anderen 500 Superheldenfilme, die letzten Jahre so rauskamen, vielleicht auch anderes gewohnt sind. Und Joker ist ja überhaupt kein Superheldenfilm, ist ja auch komplett ohne irgendeine Superkraft. Ist ja einfach nur ein Film über einen depressiven, kaputten Mann, der in der Stadt dem Wahnsinn verfällt. Und das kapieren, glaube ich, nicht viele Leute, die ins Kino gehen. Da gibt es halt ein paar Leute, die da so ein bisschen Probleme haben. Und ich habe auch so drei Typen gehabt. Ich saß so relativ alleine da drin, habe auch zu der Dame an der Kasse gesagt, so pass auf, setz mich einfach irgendwo hin, wo keiner ist. Dann war sie so, jo, alles klar, mach ich. Und sie hat sich aber da im Laufe des Tages nicht dran gehalten, weil danach noch mehr Leute Karten gekauft haben. Und da setzte sie halt drei Typen genau vor mich. Und die waren halt wieder so richtige so Typen, die bis es losging aufs Handy geguckt haben und auch gelacht haben am Anfang schon über. Der hat am Anfang über einen Gag gelacht, während er dieses Schild in die Fresse gedonnert bekommt, hat er gelacht. Dann bin ich sofort aufgestanden und ins andere Ende des Saals gerannt, weil ich gesagt habe, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich werde mich jetzt hier nicht zwei Stunden über den Trottel aufregen. Und hinten im Kino saß eine arme Frau, eine ganz alte Frau, saß hinten alleine mit einer Regenjacke an. Das hätte mich stutzig machen sollen. Und habe gedacht, naja, die sitzt da auch alleine. Ich setze mich jetzt einfach vor die, so gleich querversetzt. Weil die ist auch alleine. Mit wem soll sie reden? Das hat sie nicht aufgehalten, am meisten im Kino zu reden, weil sie einfach verrückt war. Sie hat einfach die ganze Zeit mit sich alleine geredet und hat sich alleine den Film kommentiert.
Oh no.
Und das war wirklich dann so, oh, okay, wenn ich jetzt auf die eine Seite gehe, dann habe ich die drei Dullis, die ganze Zeit in die Handy glotzen. Und ey, ich habe immer wieder gesehen aus dem Augenwinkel, dass das Display geleuchtet hat. Vor mir saß ein Typ, der saß da auch alleine drin, der war total gelangweilt, hat die ganze Zeit auf sein Handy geglotzt. Also es war wirklich, selbst mit 15 Leuten im Kino war es schon schwer, einen Platz zu finden, wo man nicht genervt wird. Ich hatte dann irgendwann so meine Position. Aber wenn du das abends, ich höre halt von voll vielen Leuten, die in diese ausverkauften Vorstellungen gehen, von der es ja in letzter Zeit bei Joker gab es ja tausende von ausverkauften
Vorstellungen. Ich war auch in ausverkauften.
Und alle reden von ausverkauften Vorstellungen. Ganz viele erzählen mir, dass es so wahnsinnig anstrengend war, weil das Publikum so anstrengend war. Wie war es bei dir?
Also ich muss allem voran muss ich eine Sache sagen. Ich finde es natürlich total geil, wenn ein Film, von dem ich ausgehe, dass ich ihn wahrscheinlich gut finde, in so Mainstream-Kinos wie dem Kinopolis, so dermaßen die Leute reinspült, wo ich mir denke, oh geil, das finde ich schon wieder gut, das hat schon wieder so dieses alte Blockbuster-Phänomen, ne? So, das einfach das ist so für mich so ein
exakt genauso bei Joker.
Ja, genau, da hast du so ein bisschen so direkt so ein bisschen so Gänsehaut und wieder dieses alte Kinogefühl von früher, so von großen Filmen wie zum Beispiel Titanic. Also, weißt du, ich meine? Das finde ich immer geil, weil dafür liebe ich Kino auch ein bisschen.
Ja, voll.
Wenn man das Gefühl hat, okay, wir sind jetzt alle hier, wir erleben jetzt irgendwie alle das zur gleichen Situation und das macht das ja auch irgendwie aus. Das
fand ich auch geil in dieser Nacht, als Avengers anlief, und das Aschaffenburger Kino, lief ja, glaube ich, in 4 oder 5 Kinos und es ist ein Dienstagabend und 5 Kinos in Aschaffenburg. Ja. An einem Dienstagabend um 12 Uhr sind ausverkauft.
Ja, das war bei Joker auch so. Also wir waren an einem Donnerstag da, es war sogar schon die zweite Woche, wir waren am Donnerstag da und wir waren mittwochs da und Donnerstag zuvor ist angelaufen. Da habe ich mir gedacht, mein lieber Scholli, hätte ich nicht gedacht, dass es heute so voll ist. War randvoll das Kino, haben uns dann reingesetzt. Ey, wir hatten natürlich weitestgehend Idioten da drin. Das ist vorprogrammiert. Ich habe das aber sowohl in so Kinopolisten schon gehabt, als auch in so Programmkinos, wenn die Leute dann so Etipetete sind, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich mal irgendwann mein Weinglas auf diesen Tisch gestellt neben mir, dass ich einen umgedreht und gesagt, das war das erste Mal, dass ich das Glas abgesetzt habe. Da habe ich mir gedacht, okay, also das ist irgendwie auch super nervig. Okay. Dazu muss man sagen, also der Joker, das fand ich auf jeden Fall krass, weil er ist für mich halt nun mal ein sehr, sehr, nicht Arthouse-mäßiger Film, aber auf jeden Fall ein Film, der im Programmkino laufen könnte, von der Art, wie er erzählt wird, von der Erzählstruktur, vom Pacing, von allem. Und dafür, dass der so ist, wie er ist, ist es unglaublich krass, dass der so viele Zuschauer hatte. Das liegt aber, glaube ich, wirklich einfach daran, dass werden ganz viele Leute rausgegangen sein, mega enttäuscht gewesen sein, weil die sich was komplett anders vorgestellt haben, weil die gehen da ins Kino und erwarten halt, wie du schon sagst, einen Actionfilm
Oder einen extrem gewaltvollen Film.
Ja, auch, extrem gewaltvollen Film und einen Batman-Film im Prinzip so. Ja. Und bekommen dann diesen Film und glauben, denken sich so, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ah. Da wird es ganz vielen Leuten so gegangen sein. Mhm. Und was ich vor allem gemerkt habe, ist, dass die Leute an anderen Stellen als ich gelacht haben. Komplett anderen Stellen gelacht haben.
Ich find's krass, dass überhaupt Leute gelacht haben. Es gibt eigentlich nur eine Szene, über die ich gelacht habe. Stichwort Türschloss. Ansonsten habe ich über nichts gelacht in dem Film. Der Film ist ja nicht dazu gemacht zu lachen. Der Film ist depressiv, düster und packt dich an den Eiern. Und der ist nicht dafür gemacht. Der
hat ich muss manchmal lachen, Szene. Wenn ich das Gefühl habe, es ist was gut geschauspielert oder so. Dann lache ich manchmal, weil ich mich so freue.
Ja, so dieses anerkennende Lachen. Genau, ne? Also. Ja, okay, das sehe ich. Das, bei Joaquin Phoenix hatte ich das jetzt in dem Film tatsächlich auch ein paar Mal. Mhm. Mir gedacht habe, so anerkennendes, boah, krass, okay. Mhm. So gerade diese Szenen, wenn er so lacht in dieser Verzweiflung und sowas. Mhm. Übrigens, meine absolute Lieblingsszene habe ich schon ein paar Mal privat erzählt, aber noch nicht im Podcast, dass Max Lessmann immer...
Ich habe gerade in der Sekunde dran gedacht, by the way. Ja, ja.
Max Lessmann immer... auf der Tour gelacht hat wie Arthur Fleck in dem Film, weil Arthur Fleck hat ja diese Krankheit, dass er lacht. Also Arthur Fleck ist die Rolle des, der eigentliche Name vom Joker. Und der lacht dann immer so, wenn er eigentlich traurig ist oder wenn irgendwie eine schlechte Emotion hat, lacht er aber so und hat dabei aber so ein ganz verzerrtes, ernstes Gesicht. Gigantisch gespielt von Joaquin Phoenix. Und das hat Max nachgemacht und ging mit diesem einfach mal irgendwann in den McDonald's rein, als wir Halt gemacht haben auf Tour, geht die Tür auf, reißt sie auf und fängt einfach laut an zu lachen wie Arthur Fleck. Hm. Und der ganze Raum stand einfach still und guckt ihn an und ich stehe hinter ihm und bin nur so. Und dann sagt er so, war das zu laut? Ich sag, Max, das war so laut, dass du es noch drüben mit Burger King gehört hast. Also, es war echt unfassbar. Also der Typ merkt es manchmal einfach nicht, ne? Aber deswegen lieben wir den sehr. Das war wieder alles ein Traum mit Maxe. Aber es war wirklich einfach nur, crank. Egal. Auf jeden Fall, ja, das spielt natürlich da rein, diese falsche Erwartungshaltung. Und was auch mit reinspielt, ist dieses. Ja, da sind Leute nach 20 Minuten
aus dem Kino. Ey, und Max, und das hat mich am meisten gestört. Ich sag dir, wie es ist. Alles, was ich über den Film vorher gehört oder gesehen habe, hat mich danach wirklich sehr daran gehindert, daran viel Spaß zu haben. Denn ich hatte natürlich Extremes erwartet von wegen, ja, da müsste eigentlich eine Triggerwarnung für geben und so. Und die ersten 15 Minuten sind so krass, da sind Leute aus dem Kino gegangen, so, die konnten gar nicht mehr, die waren total neben der Spur. Und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich wurde nicht als Kind misshandelt und ich habe, weißt du, also...
Aber es ist ja nicht der erste Film, der das Thema anspricht.
So, also bei mir, hab natürlich, aber, also in diesem, die ersten 15 Minuten, die waren für mich ehrlich gesagt einfach nur ein bisschen langweilig.
Nee, die waren überhaupt nicht langweilig, fand ich, aber die waren, oder die erste...
Die haben mich so ein bisschen aufgekratzt, weil die Szenen immer so ein bisschen zu lang gegangen sind. Ich weiß nicht, ob das ein gewolltes Mittel war,
ja, aber ich weiß schon, was du meinst.
Die Szene war immer so, ich hab das Gefühl, jedes Gesicht wird so eine Sekunde zu lang eingefangen.
Ja, weißt, was du meinst? Das hat mich nicht so gestört. Mich hat nur gestört so dieses, also ja, der Film, der hat uns jetzt irgendwie so geschockt und bla bla. Ich fand, das war halt irgendwie Promo. Das war halt alles sehr, sehr, sehr gut platzierte Promo, dem Film in so ein provokantes Licht zu rücken. Und ich finde, dann steht manchmal so eine falsche Wut auf dem Film vom Publikum, das dann das nicht versteht und sagt so, hä, warum wurde mir das denn jetzt versprochen, aber warum ist denn das nicht so? Und das finde ich ein bisschen uncool. Und das finde ich auch kein es ist in der Hinsicht ein kluger Promo-Schachzug, dass man sagt, er ist so krass schlimm, aber also ich habe auch von Leuten gehört, die eine Freundin von, also was jemand aus unserer Hörerschaft, die meinte auch so, dass eine Freundin von ihr rausgegangen ist, weil sie halt auch mit dem Thema Schizophrenie und sowas in ihrem privaten Leben nicht selber, aber halt eine Freundin kennt und aber das ist für mich, das ist ja eine ganz krasse Inselmeinung, also oder eine Inselwahrnehmung, weil das halt ganz, mit dem Problem haben ja trotzdem sehr, sehr wenig Leute Berührungspunkte und schon, also 90, 95, 98% der Leute gehen ins Kino und sind einfach nur so, die gehen rein mit der Haltung, ich möchte unterhalten werden und die gehen auch raus mit der Unterhaltung, ich wurde unterhalten. Und nicht mit diesem, das triggert mich oder sonst was. Das ist ein ganz, ganz kleiner, minimaler Prozentsatz, der unter 1% liegt, der sich davon triggern lassen kann. Weit unter 1% liegt. Und ich finde, da wurde mir zu viel Aufriss drum gemacht und das kann die anderen 99, bla 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 Prozent super krass enttäuschen, wenn sie halt mit einer falschen Versprechung. Weil ich kapiere das, So, weil ich mit dem Thema Promo, mit Medium, Kino und sonst irgendwas vertraut bin, aber die Leute, die da eher casual reingehen und die so eine Erwartungshaltung haben, die werden halt enttäuscht. So, das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube aber, es bricht dem Film gerade keinen Zacken aus der Krone, weil der trotzdem extrem gut wegkommt.
Wie findest du, dass es manchmal Leute sagen, das habe ich jetzt schon mal gehört, dass es so eine Meinung war von Leuten? Naja, so Filme wie der Joker finden sie schwierig, weil da jemand so verherrlicht wird, der quasi einfach nur ein Terrorist ist und was Böses tut.
Wollen wir, ich habe mich mit der Frage auch bei ManCap auseinandergesetzt, wollen wir nochmal ganz kurz ein bisschen auf den Inhalt eingehen, bevor wir dazu kommen?
Ja, klar, logisch.
Weil ich finde die Frage super, aber die Frage finde ich schon fast eigentlich für den Schluss gut, weil da geht es um so eine moralische Kurve.
Okay, fass du mal bitte den Inhalt zusammen. Normalerweise mache ich das immer, aber...
Ich habe leider, wurde jetzt so schon oft darauf angesprochen, man muss ja auch loben, wie gut du inzwischen Filme zusammenfasst.
Stimmt.
Das hast du leider echt gut.
Stimmt.
Da gab es in letzter Zeit ein paar Zusammenfassungen, die waren leider scheiße gut. Es passiert ab und zu mal so ein Ausrutscher, aber dann muss ich immer daran denken, wie ich Alien 2 zusammengefasst habe und das war auch einfach eine Frechheit. Deswegen, dieser Podcast gibt sich nix.
Also ich hoffe ja irgendwann, dass wir nochmal die Black Mirror Zusammenfassung von dir auf Vinyl pressen. Das wäre für dieses...
Schenk ich dir zu Weihnachten. Jeden Tag 24 Folgen Black Mirror zusammengefasst auf Vinyl von mir.
7 Inches. Max, oder hast du noch was geguckt? Ja, ich habe die neue Staffel Black Mirror geguckt. Und wie fandest du die so? Und Leute, ab dann, ich bin zwischendrin rauchen gegangen. Das vergesse ich nie.
Ah. Aber es war eine gute Zusammenfassung.
Super, das war wirklich gut.
Kann man nichts machen, Leute.
Einfach okay, gut. Arthur Fleck
ist ein Mann, der einfach eine arme, also der allein schon körperlich ganz hager ist, der charakterlich sehr, sehr unselbstbewusst wirkt, der bei seiner Mutter lebt. Seine Mutter, die anscheinend auch nicht alle Lichter zusammen hat, hat ihn großgezogen, erzählt immer wieder von Thomas Wayne und er ist halt eigentlich angestellt als so ein Clown, der so immer wieder engagiert wird, um so in den 70ern in Gotham solche Schilder zu halten und er leidet eigentlich unter dieser Struktur dieser Stadt. Er ist nicht besonders gut aufgestellt sozial, er hat nicht besonders viele gute Kontakte, er verdient nicht viel Geld. Wie gesagt, er ist schon etwas älter, er lebt bei seiner Mutter, ist ja schon über 30 im Film, ne? Mhm. Und ist eigentlich eine arme Wurst, die er erstaunt auf die Fresse kriegt. Und gleichzeitig erfährt man eigentlich, dass Gotham die ganze Zeit schon brodelt. Das erfährt man aber meiner Meinung nach, das ist einer der wenigen Kritikpunkte, aber wichtigen Kritikpunkte, ich habe, dass Gotham in dieser Stadt immer wieder, also in diesem Film so krass als brodelnd dargestellt wird, dass ich aber von diesem Brodeln nichts spüre. Also mir fehlt diese Düsternis der Stadt, die Gotham eigentlich so auszeichnet. Damit meine ich nicht dieses Überzeichnet. Ich find's geil, dass es einfach aussieht wie New York in den 70ern. Aber die Probleme, die da angesprochen werden, sind ja New York-Probleme aus den 70ern. Die sind real. Diese Probleme gab's wirklich. Dieses
Müll also die auf den einzige Straßen Szene, wo so ein bisschen angedeutet wird, aber das hätte auch so ein Jungstreich sein können, wo man ihm das Schild wegnimmt, ne?
Ja, und das ist halt das ist für mich, also da gibt es ganz viele Filme, die so anfangen und so eine Richtung gehen und deswegen, also auch das Gotham, das führt uns auch eigentlich dann später zu der Frage und führt auch zu dem Problem in der Frage, die du gerade gestellt hast, aber naja, auf jeden Fall, er wird immer weiter ausgeklammert, er ist kaputt gemacht worden von der Gesellschaft, er wird von niemandem akzeptiert, die Versnobten ignorieren ihn und irgendwann passiert dann, das passiert alles in den ersten 20 Minuten, als man ihn so ein bisschen kennengelernt hat und ein bisschen so begriffen hat, wo er herkommt, sitzt er in der Bahn, sein Kollege, der gespielt wird vom Yellow King, hat ihm eine Waffe versucht zu verkaufen, die er aber bei sich trägt.
Generell übrigens aus vielen Serien, die wir sehr mögen, viele gute Leute, Sassy Beats spielt mit, dann noch Paperboy, ist auch am Start.
Und Sam spielt mit aus Glow, einer meiner Lieblingsserien-Lieblinge. Der spielt ja am Ende den Kollegen von den Betreuer von Robert De Niro. Also da sind viele gute Sassy Beats am Start, viele gute Leute aus vielen Serien, die wir sehr lieben, stimmt. Die Creme de la Creme eigentlich, ist mir auch ja, schon aufgefallen. Und naja, auf jeden Fall, er kriegt eine Knarre, er wird dann auch noch gekündigt, weil er diese Knarre mit sich rumträgt und bei einem Auftritt im Kinderhospiz als Clown fällt ihm die aus der Hose, dann muss sein Chef ihn kündigen und er sitzt dann in der Bahn, ist total verzweifelt, hat diese Knarre immer noch bei sich und sieht den Übergriff von drei Yuppies, die betrunken eine Frau belästigen in der Bahn, er will das Ganze verhindern, ist natürlich super unselbstbewusst, hat immer noch seine Clownsschminke auf und fängt dann wieder an zu lachen auf seine komische Art und Weise und das lässt ihn schon sehr psychopathisch wirken. Die Jungs gehen, wenden sich von der Frau ab, gehen zu ihm, legen sich mit ihm an und er schießt in einem Gefecht aus Versehen in einer Notwehr die drei Typen, was gesehen wird von den Leuten und er wird von dem Zeitpunkt an von Gotham, von dem Untergrund von Gotham, von den Leuten, die auf die Straße gehen, als Held verehrt.
Hat ja. Übrigens eigentlich eine schöne Szene, weil man hat in der Szene so ein bisschen mit dem Licht von Tunnel und Schatten und so gespielt. Und das
Bilder kann ja, der Film
fand ich richtig, richtig schön.
Ja. Diese Spiegelung in seinen Augen hat der Alsan letztens so gelobt. Das ist so ein krasses Bild. Das, also generell kannst du an dem Film, fast fotografisch kannst du an dem Film ja nichts meckern. Ne? Mhm. Also sieht so gut aus. Auch dieses, wenn einmal da steht im Hintergrund dieses Riesenrad und sowas, brutal. Also wirklich auch diese Treppenszene, die ja gerade, sie ist anscheinend gerade ein Riesending in New York, dass alle auf diese Treppe gehen und alle Anwohner sind genervt und da gibt so ein Typen, der einen Brief geschrieben hat und gesagt, ihr seid die Typen, die der Typ umbringt. So, ihr seid, der wird euch hassen. Den ihr gerade imitiert, der hasst euch. Fand ich einen geilen Brief von so einem Anwohner aus New York, der an dieser Treppe wohnt. Naja, auf jeden Fall ist er, man merkt so langsam, dass er sich so von seinem Alpenwesen emanzipiert. Gleichzeitig ist er noch auf der Suche nach Thomas Wayne, weil seine Mutter so einen krassen Bezug hat zu Thomas Wayne. Es entsteht da noch immer mehr, die Geschichte spitzt sich immer mehr zu, dass es vielleicht sogar er sogar vielleicht der Sohn ist, weil sein Vater ist ja nicht aufzufinden, dass er sogar der Sohn von Thomas Wayne sei, was ihn dann auch zum Bruder von Bruce Wayne machen will. Und der Frage geht man so ein bisschen nach und mit dem immer mehr dahinter kommen, dass eigentlich alles sinnlos ist und sich immer mehr in seiner Rolle verlieren und auch natürlich mit dem einzigen Ansehen, was er hat, ist ja diese Stadt. Diese Stadt gibt ihm Ansehen, weil sie sagt, da ist dieser Clown und der hat diese Yuppies erschossen, das ist für uns ein Held. Und darin verliert er sich halt. Auf der einen Seite in den Hass auf seine Umwelt, auf seine Mutter, auf Thomas Wayne, auf sein ganzes soziales Umfeld und auch gleichzeitig dieses einzige, ich kriege Anerkennung durch meine bösen Taten. Meine böse Tat ist das Einzige, was gerade in meinem Leben gewürdigt wird. Und das führt im Endeffekt dazu, den Joker zu formen. Und das mündet dann alles in einer wirklich fantastischen Schlussszene. Oder nicht in der Schlussszene. Die letzten 5 Minuten finde ich ja unnötig in dem Film. Aber bis in dem Fernsehstudio, bis das kommt, was ich von der ersten Sekunde eigentlich erwartet, dass es passiert. Also,
ist dir aufgefallen, findest du nicht auch, dass der Joker von Joaquin Phoenix dümmer ist als die anderen Joker?
Ja, der Joker ist kein schlauer Joker.
Ja.
Weil eigentlich gilt der Joker ja immer als der wahnsinnig, der Joker, also bleiben wir bei dem besten Joker, den es neben Joaquin Phoenix gibt. Das Heath ist Ledger. Heath Ledger.
Wie Wahnsinn. Muss man machen. Wie hieß der?
Der Heath Ledger.
Sehr gut.
Gerne. Heath Ledger hat den sehr schlauen Joker gespielt, der sehr...
Ja, aber auch Jack Nicholson war kein dummer Joker.
Nee, es gibt generell nicht so viele. Wolltest du dir doch mal den Joker angucken in
Gotham? Ich wollte reinschauen, dann hab ich aber von dir nochmal gesagt bekommen, wie schlecht diese Serie anscheinend ist.
Ich höre immer nur, dass es so kacke ist.
Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr drauf, hatte auch nicht so gute Bewertungen gehabt. Ja, das ist mir halt zum einen aufgefallen, dass es ein sehr, sehr dummer Joker ist im Vergleich zu den, die man bisher kannte und die bisher auch gefeiert worden sind. Und was mir vor allem noch aufgefallen ist die Darstellung von Thomas Wayne. Die charakterliche Darstellung von ihm.
Richtiger Wichser.
Der Film muss natürlich eines versuchen. Er muss schaffen, dass der Zuschauer Empathie zu einem Typen entwickelt, der bisher nur als Bösewicht bekannt war. Das muss er schaffen. Er schafft's aber nur dadurch, dass Thomas Wayne, der Typ, der eigentlich kein Arschloch ist, sich als Arschloch, den komplett als richtiges Arschloch zu positionieren. Mich hätte interessiert, wie man das hätte anders lösen können. Ohne dass Thomas Wayne, also ohne dass man jemanden, der eigentlich für jemanden ja eine positive Bezugsperson ist, ohne dass man den so sterben lassen muss quasi als guten Typen. Verstehst du, was ich meine? Passt nicht insgesamt.
Thomas Wayne ist ja eigentlich auch immer, wird ja immer so als die gute Seele.
Passt überhaupt nicht in dieses Wayne-Bild.
Ja, also. Natürlich, der Film dreht halt alles um. Ne? Er bietet uns einen Protagonisten, der eigentlich ein Antagonist ist, zu dem wir eine Sympathie aufbauen, selbst wenn er schlimme Dinge baut. Und das ist wahrscheinlich auch das Gefährliche, von dem viele Leute sprechen an dem Film. Und er setzt irgendwie alle, also Bruce Wayne ist ein Kind und Thomas Wayne ist ein Arschloch.
Ja.
Und alles, was reich ist, ist in dem Film halt einfach so, das ganze Patriarchat ist halt einfach nur komplett böse. Und alles andere ist eher so, ja, es fühlt sich irgendwie so schon fast Warriors-mäßig an. Keine Ahnung, also man auch gerade zum Schluss hin, man hat das Gefühl, so jetzt, also wir müssen gegen das System sein. Und das kann natürlich ein falsches Bild vermitteln, aber da kommen wir gleich drauf, was das Problem ist. Es muss vielleicht schon so ein bisschen sein, um den Joker aus einer anderen Geschichte zu erzählen. Ich meine, es erzählt ihn ja sehr unabhängig von allem.
Ja, ja.
Und es ist vielleicht auch, aber es wäre interessanter gewesen, aber dann hätte es ihn wieder vielleicht geschwächt als Figur. Und man wollte halt den ganzen Fokus auf den Joker legen und die Zerrissenheit, wie man als Zuschauer mit dem Joker umgeht.
Ich glaube, man hätte das auch anders schaffen können, weil der Joker an sich ja schon auch einfach ein krasses Leben hatte mit seiner Mutter, die ihn da irgendwie erzählt hat, dass Thomas Wayne der Vater sein soll. Das hätte man auch mit einem einfachen, nee, sorry, ich bin nicht dein Vater, lösen können, glaube ich.
Wie der nicht mal auf die Fresse haut, Alter. Auf dem Klo.
Die Klo-Szene ist für mich die beste Szene des Films, kann ich gleich mal schon mal sagen.
Wirklich?
Ja, ist für mich die beste Szene des Films.
Die Klo-Szene ist die beste Szene des Films?
Und zwar nicht, weil er ihm auf die Fresse haut, sondern in dem Moment, wo Joaquin Phoenix, wo der Joker quasi zu Thomas Wayne sagt, warum sind denn immer alle gegen mich? Warum sind denn immer alle so unfreundlich zu mir? Das war für mich der Moment, wo er, finde ich, am authentischsten gespielt hat und wo er mich auch zum ersten Mal so richtig bekommen hat. Ich hatte ganz lange das Gefühl, Joaquin Phoenix spielt da gerade eine Rolle und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, wirklich so 100%, jetzt gerade ist das so wirklich. Mhm. Das war, finde ich, der wahrhaftigste Moment in dem Film. Mhm. Den habe ich sehr, 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 da habe ich Gänsehaut gemacht. Das fand ich, wo der so richtig verzweifelt war, wo er sich dachte so, warum sind denn eigentlich immer alle nur gegen mich? Mhm. Wenn er quasi zum ersten Mal dieses Ego ablegt und einfach mal sagt, wie es ist, wie er sich eigentlich gerade fühlt. Und das fand ich wirklich einen extrem schönen Moment in dem Film. Wie Thomas Wayne dann reagiert hat, war einfach nur ist mein Herz gefroren. Das war einfach, das war ein ganz übler Moment, weil er so kalt war. Und weil der so ehrlich war und dann aber so auf so keine Wärme gestoßen ist. Und deswegen fand ich den so krass.
Stimmt, ja. Hm. Schön gesagt.
Aber ja, die Darstellung von Thomas Wayne ist natürlich auf jeden Fall ein Thema. Auch musste man
für viele Leute.
Ja, musste man Bruce Wayne zeigen. Und die Art und Weise, wie man ihn gezeigt hat, ist natürlich dann auch immer mal eine Frage, ob das unbedingt reingemusst hat in den Film. Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist schon ganz gut, dass aber man den Leuten Ich glaube, es ist, aber ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Das kreide ich denen überhaupt nicht an. Weil klar wäre er geiler gewesen, wenn man das einfach weggelassen hätte vielleicht auf eine Art. Dann wäre er noch eigenständiger gewesen, noch mehr. Aber diese Szene am Tor und so, da hatte ich schon auch Gänsehaut am Anfang, als man dann den jungen Bruce Wayne so auf diesem Kinderkarussell hat rumlaufen sehen und so. Als es dann zu dieser direkten Gegenüberstellung kam, das hat mir fast den Zauber so ein bisschen geraubt. Aber dass man den so hat, so ab und zu mal so sehen können, das fand ich schon ganz gut, ehrlich gesagt. Das mochte ich schon sehr. Und jeder, der halt weiß, der sich so ein bisschen mit der Story auskennt, weiß ja, oh, okay, das ist Bruce Wayne. Und dann geht's das Getuschel los im Kino, so Situationen mag ich auch ganz gerne. Aber diese Gegenüberstellung, wo sie sich dann unterhalten, die ist ein bisschen blöd. Ja. Fand ich dieses.
Also was ich richtig blöd fand, das wirkte fast wie eine Studioentscheidung, war halt für mich so dieses, yo, also wir erklären jetzt nochmal und zeigen nochmal, wie die Wayne-Familie ums Leben kam.
Max, das war für mich der schlimmste Moment. Das war für mich, da kriege ich jetzt gerade wieder Gänsehaut, weil da saß doch wirklich einer im Studio und hat gesagt so, Leute, mal kurze Frage, machen wir's? Und alle wussten direkt, um was es geht, weißt du? Machen wir's, zeigen wir's nochmal. Und Max, wie oft hast du diese Szene jetzt schon gesehen von verschiedenen Regisseuren?
Zehnmal.
Und war es nicht die mit Abstand schlechteste Umsetzung?
Naja, es gibt da ganz verschiedene Meinungen zu. Ich habe ja mit sau viel Freunden über den Film geredet und da gibt es zum Beispiel die Meinung, dass es eine der besten Darstellungen ist, weil es zum ersten Mal so ein bisschen überhaupt begründet, warum die Wayne-Familie überhaupt durch eine dunkle Gasse geht. Was? Warum geht überhaupt so eine reiche Familie? Warum steigen nicht einfach, wenn die irgendwo lang gehen, ins Taxi? Warum müssen die überhaupt durch eine Gasse gehen? Und das ist das erste Mal so ein bisschen begründet. Die hatten keine andere Wahl, weil gerade diese Aufstände auf den Straßen waren und deswegen haben die das zu tun. Aber es trotzdem nochmal zu zeigen, es war so reinkonstruiert. Es wirkte, also ich sagte, die letzten 5 Minuten in dem Film habe ich nur genervt. Hätte das alles nach dem großen Knall passiert, wäre der Film ausgelaufen, wäre es für mich fast eine 10 von 10 gewesen. Aber so verliert er in den letzten paar Minuten mit seinem Interpretationsfreiraum und so, ist das jetzt alles nur ausgedacht oder nicht? Das ist so ein bisschen, das ist mir wieder alles zu Mainstream deep, weißt du? So dieses, wir wollen die, oh, da können so die, das ist so für...
Also ich muss auch sagen, die letzten,
mit denen habe ich nicht mal einen Frieden gefunden. Mit allem anderen.
Also als er ihm in den Kopf schießt, ne? Alles ab dann wird's wirklich nur schlechter. Diese Situation, wie er dann auf einmal dann so quasi aus diesem Auto gezogen wird, wie er dann so zum Rattenkönig quasi ernannt wird. Und dann, jetzt mal ganz kurz zu dieser Szene, wenn Leute sagen, dann wird es endlich mal begründet. Ganz kurz. Dieses Gotham, was wir kennen die ganze Zeit, ist sowieso düster und so weiter. Thomas Wayne, ja, den kennen wir alle als lieben Menschen, okay? Der geht durch diese Gasse, ein lieber Mensch geht durch diese Gasse, weil er sich vielleicht keine Gedanken macht, weil er vielleicht gar nicht diese bösen Gedanken hat, dass ihm was Böses passieren könnte und wird dann überrascht und umgebracht von jemandem, der an die Kohle von denen will. Das war ja die Story. Der will an die Kohle von denen und deswegen bringt er den um. Und das ist die viel härtere Geschichte und die viel bessere Story, weil wenn du nämlich so, also ja, es kann, oder was heißt die bessere Story, das weiß ich jetzt auch nicht, aber wenn Aufstände auf den Hauptstraßen sind, würde ich auch nicht unbedingt durch die Nebengassen laufen. Ist für mich jetzt auch nicht unbedingt das Schlauste, weil da hält sich ja wirklich der Bodensatz auf. Da würde ich lieber warten bis zum nächsten Tag oder bis zum frühen Morgen und würde mir dann mit dem Taxi würde ich nach Hause fahren. Also deswegen muss man nicht durch eine dunkle Seitengasse gehen. Die Erklärung ist für mich nicht so wichtig. Es geht mir eher darum, wie ist es umgesetzt. Und ich habe es auf Deutsch gesehen, Leute. Und die, ich weiß nicht, was er auf Englisch gesagt hat. Aber auf Deutsch hat er gesagt, was ist los, Mann? Und dann wurde er umgebracht. Thomas Wayne, dieser große Mensch, ja, aus die, der Vater von Bruce Wayne, von fucking Batman, wird kurz bevor er diese, die legendäre, eine der legendärsten Filmszenen oder Filmmomente, wie die Eltern von Bruce Wayne sterben, wird dort so gelöst, dass der Typ um die Ecke kommt, Thomas Wayne ihn anschaut und sagt, was ist los, Mann? Und dann wird er umgebracht. Das ist ein Witz. Das ist ein schlechter Witz, Max. Und da muss man wirklich sagen.
Diese Szene hebt aber auch viele der Theorien auf. Also man hat ja sehr viel Interpretationsfreiraum, auch gerade mit dem Schluss, wenn er dann da sitzt vor der Ärztin. Da ist es ja so, dass er sagt, woran denken Sie Ihren Witz und so? Und erzählen Sie mir Witz, ja, würden Sie nicht verstehen. Und das sozusagen, man ja auch sagt, dass vieles in dem Film, so wie halt auch seine Freundin Sassy Beats, die er sich ja einbildet quasi, oder dass er sich diese Beziehung mit seiner Nachbarin einbildet, dass auch das Ende eher eingebildet ist. Aber diese Szene passt dann wieder nicht so richtig rein, weil warum sollte er sich denn einbilden, dass Thomas Wayne und seine Frau dann noch erschossen werden und der Junge weise ist?
Unsinn.
Was macht so,
das wäre auch zu Meta für so einen Film, das ist.
Also dann sich, weil die Szene ist ja wirklich einfach, die soll ja eigentlich die Brücke bauen hin zu dieser Film. Dieser Film ist, also der setzt eigentlich, das Ende ist ja die Richtung für, wir könnten, wenn wir wollten, jetzt anknüpfen, was ich nicht gar nicht hoffe, dass ich es tun, weil so bleibt er schön alleine für sich stehen. Aber diese Szene nimmt ja dem Ganzen so ein bisschen diesen Zauber, dieses, ist es so oder nicht, sondern die begründet ja was keiner begründen müsste in dem Fall. Und das ist ein bisschen schräg.
Der zweite Teil, den stelle ich mir so geil vor, Mann. Arnold Schwarzenegger fährt mit einem Van vor, kommt rein, weißt du, in die Tür, der Joker sitzt in so einem komischen, in so einer Industriehalle, weißt du, hat er irgendwie so ein, mit viel grünem Licht sich irgendwie so ein Büro gebaut, weißt du, kommt rein, alles klar, Boss, der Wagen ist geladen. Und er sagt, Gott sei Dank, Kumpel, schlagen sie so ab, Mann, der zweite wird richtig trashy, hoffe ich. Fände ich richtig geil. Alles klar, Kumpel, dann jagen wir den
Finger. Arnold Schwarzenegger schlüpft auch wieder in die Rolle, genau, von Mr. Dann, Freeze aus Batman und Robin.
Dann jagen wir den Arsch nicht immer ein bisschen Angst sein, hä? Was soll los geht, so richtig bescheuert, das hätte ich jetzt wirklich so lieben, ey.
Das finde ich auch sehr feiern. Der zweite einfach nur so ein dummer Batman-Film. ja, ey, also, aber jetzt mal so back to the Kritik. Das ist schon ein sauguter Film. Also der ist von den Bildern beeindruckend. Joaquin Phoenix ist allem erhaben in diesem Film. Da muss man sich gar nicht drüber streiten. Das ist eine Oscar-Rolle. Der spielt da um sein Leben. Das ist aber auch so ein bisschen, also das, was ich aber von dem Film erwartet habe, nachdem ich die ersten Bilder und den ersten Trailer gesehen hatte, wo er klar, das ist einfach so, ich bin jetzt der Joker und es wird die erste große, ich meine, muss ja auch überlegen, wir hatten Heath Ledger und dann hatten wir, wie heißt er nochmal? Hier aus Suicide Squad, der Hip-Hop-Joker. Pietro Lombardi, wie heißt er nochmal?
Hip-Hop-Joker.
Der Hip-Hop-Joker, von
wem wurde Hip-Hop-Joker ist Genetik, Max.
Jared Leto.
Ach so.
Nicht Pietro Lombardi. Jared Leto hat den gespielt. Und, was hast du gerade gesagt? Wer ist Hip-Hop-Joker?
Genetik.
Wow. der war ja wirklich das Schlimmste vom Schlimmen, der Jared Leto.
Wie heißt der? Wie ist er nochmal? Wie ist er nochmal von Seven Mad Records?
Favorite.
Ja, den meint.
Beste Antwort auf dem Instagram-Post. Ich habe letztens das fotografiert. Das Plakat von Markus Maria Profitlich. Das hing in der Kies.
Ja.
Hat einfach einer mit dem Favorite Juice Cover geantwortet, was genauso fotografiert war und genauso aussah. Da sagte er, ist aber ganz schön alt geworden, Fave. Da habe ich sehr gelacht. Das war sehr, sehr lustig, weil dieses Plakat auch einfach das hässlichste auf der
Welt. Ich habe mir ja überlegt, ob noch ganz kurz nochmal jetzt nach diesem Joker-Film, ob nochmal die Horror-Clowns Thema werden.
Nee. Ist, also,
würde ja passen, ist gerade Halloween?
Ist Halloween, aber es überhaupt nicht. Weil Joker ist ja auch kein Horror-Clown, ist ja einfach der ist der Joker ist ja kein Clown.
Nee, aber es, gab, es, aber es gab, aber es gab doch diese Aufstände, wo alle dann als Clowns in den U-Bahnen und so, in den U-Bahnen waren, so in dem Film. Da habe ich mir gedacht, ah, vielleicht wird das nochmal für einige Leute jetzt so ein reizvolles Thema, nochmal als Clown ja, rumzulaufen.
Ich assoziiere mit dem ja überhaupt kein Horror.
Nee,
das
aber.
Wäre, also dann wäre S letztes Jahr oder vor 2 Jahren, als der erste S kam.
Stimmt, war auch ein Clown.
Wäre ein viel größeres Thema gewesen zu Halloween. Also vor 2 Jahren, als der erste S kam, das war viel mehr Ding. Keine Ahnung, ich, fand das schon einen sehr, 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 sehr guten Film. Und wir können noch gleich über diese Moralsache sprechen, aber so rein vom Ding. Der ist nicht, der erzählt nicht so viel. Der erzählt keine große Story. Und der erzählt sich sehr, aber der hat einfach nur wahnsinnig viele gute Darsteller und hat wahnsinnig schöne Bilder und hat einen wahnsinnig guten Schauspieler und ich gucke dem Ganzen gerne zu. Und für jeden, der da Angst hat, dass er da irgendwie, also sofern man nicht mit diesen Themen, mit dieser Schizophrenie und mit dieser kaputten, wenn das ein, also ich meine, kaputte Familien, Schizophrenie sind ja irgendwie Thema in so vielen Filmen, da macht der Joker nichts, was ich noch nicht irgendwann schon 100 Mal in anderen Filmen krasser gesehen habe. Aber in dem Moment, wo Filme halt so mainstreamig werden und wo auch Leute, die zartbeseiteter sind, ins Kino gehen und denken, sie gucken sich jetzt mal was Gemütliches an, da kann das natürlich schocken, wenn du vielleicht denkst, ich erwarte jetzt einen neuen Endgame. Dann ist das natürlich auf vielen Ebenen ganz was anderes.
Ich muss sagen, ich fand den Film okay, ich fand ihn ganz gut, aber er war für mich nicht ein Film, wo ich sage, oh, den fand ich einen sehr guten Film oder einen guten Film. Das hat für mich aber ganz viele Faktoren. Zum einen waren es so ein paar Trottelmomente des Films, die er hatte, zum Beispiel mit der Wayne-Ermordung. Für mich ganz entscheidend war, dass mich die erste Viertelstunde dieses, wo sie jede Szene so ein bisschen zu lang gezogen haben, das hat mich ein bisschen gestresst, ehrlich gesagt, so unterbewusst. Das ist aber eigentlich was, das macht der Film positiv, ich weiß. Aber die schauspielerische Leistung wird hier von allen so, ich habe schon ein paar Mal outstanding gehört und so weiter, finde ich nicht. Ich finde nicht, dass das eine outstanding schauspielerische Leistung war. Nicht, weil er das nicht gut macht, Joaquin Phoenix macht das auf jeden Fall gut, aber man muss auch sagen, der Film ist extrem dafür gemacht, dass weil er dadurch, dass er wahnsinnig langes Szenen hat, viel, ganz langsames Pacing, das ist genau für sowas gemacht, für so eine extreme Charakterrolle. Und
das stimmt, absolut.
Das merkt man dem Film schon auch an, oder das ist so, es gibt so Filme, die jeder Schauspieler macht, manchmal, oder die paar große Schauspieler machen, wo man das Gefühl hat, damit wollen sie sich jetzt einfach ihren Oscar holen. Und das verstehe ich auch, und ich verstehe auch, wenn es für den Film Oscar gibt, überhaupt nicht falsch verstehen, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich mir einen Jack Nicholson Shining anschaue, der dafür, glaube ich, nicht mal eine goldene Ananas gewonnen hat, dann fand ich das Schauspiel von dem da viel direkter, viel, der hat mich viel mehr gekriegt. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der ist ganz nah bei mir. Ich kann förmlich seine Emotionen spüren. Und bei Joaquin Phoenix hatte ich einfach die ganze Zeit eher das Gefühl, das ist ein wahnsinnig guter Schauspieler gerade. Das ist, und die Filme habe ich mit einer Woche Unterschied geschaut. Also ist jetzt nicht so, dass ich den einen vor 20 Jahren geschaut habe, wo ich nicht so analytisch gedacht habe, sondern irgendwie hat er mich mehr bekommen. Irgendwie war das echter. Bis auf die eine Szene in der Toilette, da hat er mich wirklich zu 100% bekommen. Mhm. Deswegen muss ich leider sagen, ist es die Szene nicht für mich nicht für mich outstanding Schauspieler, auch weil ich einfach weiß, dass hätte man diesen Job einem Jim Carrey, der ja schon auch, glaube ich, mal in einem Batman-Film mitgespielt hat, den Riddler oder so gespielt.
Leider auch ein furchtbarer Batman-Film, Batman Forever.
Ja, aber der, ich glaube, ein wahnsinnig guter Joker wäre. Oder
In der Rolle wäre noch andere aufgegangen.
Genau, oder
hätte das nicht alleine.
Genau, oder ein Christian Bale oder so. Ich glaube, der natürlich nicht den Joker spielen kann, weil er den fucking Batman gespielt hat. Aber das ist natürlich so, dass man sich denkt, okay, das ist einfach eine Rolle, die, wenn du einen guten Schauspieler mit ihr besetzt, wird der immer eine hervorragende Leistung
abliefern. Weil die Leinwand einfach schon so.
Genau, das sehe ich auch so. Deswegen habe ich das vorausgesetzt, dass das ein Film wird, in dem Joaquin Phoenix großartig schauspielern wird. Das hat er auch getan, keine Frage, aber für mich ist es nicht outstanding. Entschuldigung an alle, die was, die das anders sehen, verstehe ich auch, aber das ist einfach meine Meinung. Und dann fand ich den Film leider er hat sich ein bisschen sehr, sehr oft in Szenen verloren, finde ich. Ich finde es gut, dass er nicht so plottig war, eigentlich, und ich finde es auch geil, dass da viele Leute ins Kino geströmt sind für so einen Film, der eben nicht so ist, nicht so klassische Erzählstrukturen hat. Aber mir war er dann manchmal am Anfang ein bisschen zu zäh und das Ende war mir zu blöd. Und leider deswegen nicht für mich ein großartiger Film. Ist für mich ein guter Film, ich habe ihn gerne geschaut. Ich habe da, ich habe im Kino ein paar Mal gedacht, okay, krass, schön. Hat mir viel Spaß bereitet, war ein Highlight auf jeden Fall für einen Kinosommer oder Spätsommer. Sowas nehme ich immer gerne an. Ist für mich allerdings kein großartiger Film. Deswegen, keine Ahnung, ich gebe 7 Punkte oder so. Wenn ich jetzt auf einer 10er-Skala bewerten müsste, schon gut, hat Spaß gemacht, aber für mich weit entfernt von großartig.
Ja, also ich kann das verstehen, was du sagst. Ich fand trotzdem, mir hat sehr viel Spaß gemacht, Joaquin Phoenix dabei zuzugucken, wie er das gespielt hat. Deswegen fand ich das alles schon geil. Und ich muss auch sagen, dass ich ich habe andere Probleme mit dem Pacing des Films, weil ich finde, dass er sich am Anfang sehr viel Zeit nimmt. Aber das wichtige Entscheidung, gerade, und da sind wir wieder nämlich bei dem Mad Danny Game of Thrones Problem, wo alle gesagt haben, ey, die war jetzt irgendwie 8 Staffeln lang, war die normal, und auf einmal kickt die in 2 Folgen komplett. Und damit hatten ja viele Leute ein Problem. Und ich finde, dass hier auch manchmal Dinge, also Spoiler, wenn ihr den Film noch gar nicht gesehen habt, dann jetzt spätestens ausmachen. Der Punkt, wo er seine Mutter umbringt, das passiert innerhalb von Minuten, diese Entscheidung. Und das sind so Probleme, die ich mit dem Film habe, dass der manchmal so, man zeigt sehr lange diesen depressiven Typen und dann auf einmal kippt der ganz schnell aus so kleinen Punkten. Also dieses ganze Thomas Wayne-Problem und dass seine Mutter ihn anscheinend angelogen hat, das ist für mich in dem Moment gar nicht der große, also das ist für mich gar nicht so ein Problem. Und dass er dann mit einer Selbstverständlichkeit seine Mutter umbringt oder sowas. Und manchmal so dieses, ich löse mich jetzt von dem alten Scheiß und sonst irgendwas, das wird mir manchmal, das gibt's an ein, zwei Stellen, also mag ich zum Beispiel, dass man zum Beispiel nur sieht, dass er aus der Wohnung von Sassy Beats geht, aber keiner weiß, was er da gemacht hat. Du sie danach nicht mehr siehst, das lässt Interpretationsfreiraum. Und sowas hätte ich mir mit seiner Mutter vielleicht auch gewünscht, dass du diesen Moment, wo er immer mehr kippt und wo er immer mehr durchdreht und immer mehr der Verrückte wird, das wird ja auch schön in dieser Szene gezeigt wo er den Dicken umbringt, und der Kleine dann nicht ans Tischlos kommt, was die lustigste Szene des Films ist, die einzig witzige Szene. Dass das eigentlich ganz geil ist, weil das so ein bisschen zeigt, so er mordet ja auch nicht wahllos. Er tötet Leute, die ihm wehgetan haben, aber er lässt auch die Leute, die ihm nicht wehgetan haben, selbst wenn sie Zeugen sind, gehen, weil er sagt, so, ich mag dich. Macht ihm sogar noch kurz Angst, und da wird er auch so langsam so selbstbewusst und so. Und das sind geile Sachen, aber so die Sache mit seiner Mutter, das habe ich zum Beispiel bei einer Entscheidung, die hat mir in dem Moment nicht, da hat mir die Begründung gefehlt. Und das am Ende, wie gesagt, da kann man viel Interpretationsfreiraum sich freischaufeln und kann sagen, so, ja, vielleicht hat das alles nur sich eingebildet und vielleicht ist es genauso wie die Freundin nicht passiert und sowas, und der ist er sich da zum Rattenkönig nennen lässt und sowas. Und vielleicht hat durch diese Fernsehszene nie stattgefunden, vielleicht hat er nie erschossen. Vielleicht hat er seine Mutter nie umgebracht. Du kannst ja dann im Endeffekt alles irgendwas reininterpretieren.
Übrigens, Robert De Niro, fand ich, hat so eine herrliche, egales, liebe Rolle gespielt in dem Film. Fand ich gut.
Aber macht eine gute Robert De Niro-Rolle.
Ja, fand ich auch mal wieder. Endlich mal wieder.
Ich freue mich tierisch auf Irishman, der jetzt am 27. November exklusiv von Netflix kommt. Der neue Scorsese mit Pacino.
Das klang so wie Werbung. Ja. Das klang, als wäre das
safe. Manchmal habe ich echt so eine
safe eingekauft. Das ist so, glaube ich, der Moment, wo die Hörer sich denken so, ja, ich glaube, die binden immer so Werbung ein.
Ja, das ist so.
Da kriegen die dann 10.000 Euro für
43,5, kauf da doch mal Schuhe. Ja. Irishman kommt am 27. November.
Cool, dazu werde ich mir ein köstliches Beefy gönnen.
Sehr schön, spül das doch runter mit einem guten Warsteiner. Aber da habe ich echt Bock drauf, weil das ja die Originalbesetzung ist, so aus Goodfellas und so.
Ja.
Und da freue ich mich.
Goodfellas, einer, vielleicht mein Nummer 1 Film übrigens.
Das finde ich krass. Das finde ich ein schönes Thema übrigens. Können wir mal drüber reden, über so ein bisschen Scorsese-Filme, wenn Irishman dann kommt. Am 27. November 2019 auf Netflix. Mit Pacino, De Niro und Joe Pesci, bin ich mal gespannt, wie der zwischen.
Aber ohne Ray Liotta?
Ja, ohne Ray Liotta. Finde ich aber okay. Ja. Obwohl Ray Liotta schon, also der hat so eine fiese Drecksfresse, dass ich das immer wieder begeistert.
Ich werde ja immer, der Usch hat immer zu mir gesagt, mein ehemaliger Kumpel, weil er sich seit 3 Jahren nicht meldet, liebe Grüße Usch, der hat immer gesagt, dass ich die Ray Liotta-Lache habe. Und zwar, das ist keine Ahnung.
Stimmt, eigentlich stimmt das.
Ja, ja.
De Niro war ganz cool im Film eigentlich. Wie gesagt, ich mag auch die ganzen kleinen Nebensetzungen. Da sind so viele Serienstars drin. Das ist halt auch so ein bisschen für mich so, der Film setzt auch manchmal so Zeichen, so ja, wir haben registriert, dass da extrem viele gute Leute sind. So wie Sam oder wie Sassy Beats. Sassy Beats ist einfach, glaube ich, Sassy Beats steht eine ganz krasse Karriere bevor nach Atlanta und Deadpool und jetzt auch noch da.
Ja, aber hier der Dude Paperboy, als der ins Bild kam, war ich so...
Der Paperboy! Ja. Der spielt ja noch Paperboy mit.
Ja, genau, Paperboy.
Paperboy.
It's all about that Paperboy.
Oh, ja. Lieb ich.
Mega gut. Ja, ist, also ey, ich glaube, wir sind uns einig, ist ein guter Film, da gibt's gar keine zwei Meinungen. Ich finde auch, man muss sich immer überlegen, ob er jetzt grandios ist oder furchtbar, sondern das ist einfach ein guter Film.
Lass uns trotzdem mal kurz über diese moralische Frage stellen.
Ach stimmt, die war ja auch noch im Raum. Und zwar, ich kann sie nochmal wiederholen. Also ich habe die Frage jetzt schon ein paar Mal gehört. Findest du es nicht bedenklich, dass quasi ein Typ glorifiziert wird, der im Prinzip nichts anderes ist als ein Terrorist und der jetzt anfängt, gegen die Gesellschaft sich aufzubäumen, die ihm vielleicht zum Teil gar nichts gemacht hat?
Also ich hab da wie gesagt schon bei Mancave ein bisschen drüber geredet. Habe aber seitdem meine Meinung noch mal so ein bisschen überdacht, beziehungsweise ich vertrete die Meinung, dass sowas gefährlich sein kann. Der Film kam in der Woche ins Kino, wo der Halle-Anschlag war, und der Mann, dieser Typ, der den Halle-Anschlag begangen hat, der hat ja auch so ein Video veröffentlicht und hat das ja auch gestreamt und hat ja so Sachen gesagt wie, ja, ich war immer der Verlierer und dann jetzt selbst hier versage ich und bla bla bla. Und das war ein Typ, der auf der einen Seite böse war, auf der anderen Seite verzweifelt. Und man hat danach ein paar Mal gelesen, sowas kann natürlich solchen Typen wie ihm auch Feuer geben, dass man sagt so, yo, pass auf, du, wenn du so bist wie er, du kannst glorifiziert werden als, wenn du gar nichts bringst, dann bring doch Leute um, weil für viele bist du dann vielleicht ein Held. So, und da ist mein größtes Problem auch die Darstellung von Gotham, weil Gotham in dem Moment, in der Darstellung, die sie betonen es zwar immer, wie schlecht es Gotham geht, aber man kriegt es nicht mit als Zuschauer. Dominic Porschen hat das Gleiche kritisiert auf Twitter und hat dafür sehr, sehr viel Häme kassiert und hat auch von Kollegen und sonst was. Und ich bin da aber bei ihm. Ich finde, die Darstellung von Gotham ist mittelmäßig gut, weil in dem Falle diese Bedrohung der Stadt mir nicht klar wird. Und dann haben auch, ja, aber man hört's ja immer im Radio. Man muss das sehen. Ich brauche reichen ein paar Bilder. Der Film hat Budget. Ihr habt auch irgendwie die Möglichkeit, das besser darzustellen, als irgendwie nur bei ein paar Leute, die dann so, also diese Szene, wenn sie da protestieren, das sieht aus wie aus einem als hätte man gesagt, wir brauchen mal heute Mittag schnell 50 Komparsen.
In Babelsberger Filmstudios. Ja, ja.
Also das sieht nicht...
Stellt
euch mal ins Rathaus. Also das hat nicht den Vibe, den andere Gossams auf mich hatten.
Und selbst, weißt du, ja, und
selbst du, schlechte Gossams hatten eine mehr Bedrohlichkeit ausgestrahlt.
Ja, ich fand übrigens auch normalerweise, was ja erst bedrohlich wird, ist, wenn man draußen quasi die Tumulte sieht, und dann aber nochmal die verängstigte Oberschicht. So, das ist nicht das Patriarchat, von dem du vorhin gesprochen hast.
Ja,
das hat man nicht so richtig gesehen. So, das war
scheiß da drauf, die sitzen im Theater, gucken sich da irgendwie eine Oper an.
Genau,
die wirken nicht beunruhigt. Thomas Wayne wirkt nicht beunruhigt. Ja. So, erstmal, wo man beunruhigte Leute sieht, aber auch nur so halb, ist dann, wenn sie da draußen am Entschluss die Straße abfackeln und Thomas Wayne die Gasse lang geht. Das ist das erste Mal, wenn wir so unberuhigtes Patriarchat sehen und diese Tumulte auch das erste Mal greifbar sind. Aber da ist es meiner Meinung nach schon zu spät, weil er wird ja schon vorher glorifiziert. Ja. Vorher wird man ja reden, ja, alle schon vom Clown, der große Clown. Ich find's gut, dass er die Leute umgebracht hat. Und das ist ja die ganze Zeit so ein bisschen Thema. Und da fehlt's mir ein bisschen. Also mir reichen die Gründe nicht, warum dieser Clown, dieser Mörder von drei Yuppies auf einmal so krass abgefeiert wird. Das finde ich nicht ausreichend. Dafür gibt der Film mir nicht genug her. Damit habe ich ein Problem, dass das glorifiziert werden kann. Das habe ich auch bei Mancave besprochen und habe auch gesagt, ey, ich sehe da auch das Problem. Dann hat jemand zu mir gesagt, kam eine Gegenmeinung. Da hat jemand gesagt, pass auf, ich verstehe, was du meinst, aber du musst es auch so sehen. Der Film kann ja auch andersrum Leute motivieren, zu erkennen, dass es gesellschaftliche Probleme gibt und dass es Außenseiter gibt, die durch gesellschaftlichen Druck so werden wie Arthur Fleck in dem Film.
Das habe ich kaputt auch. Das habe ich auch gesagt, ja. Dann hat der Marek mir aber wieder ein Gegenargument gebracht. Der Marek hat einfach gesagt, so funktionieren aber Menschen nicht oder so. Das hat er gesagt, ja.
Ich glaube, dieses so funktionieren Menschen nicht, jein. Das Ding ist, dieser Prozentsatz, der ist auf der, also es geht, ich glaube, es nehmen genauso wenig Leute wahr, dass da was glorifiziert wird, wie auch andersrum Leute, dass sie sagen, oh mein Gott, wir müssen etwas ändern, weil wir sind dafür verantwortlich, dass Leute in der Gesellschaft ausgeklammert werden und dass sie deswegen so zerfallen. 99% der Leute gehen ins Kino, wollen unterhalten werden und sehen weder das eine noch das andere. Die sehen einfach nur diesen Film. Und deswegen ist das ist das scheißegal. Weil wenn der Typ meut, wenn ein Typ wie dieser Bastard aus Halle sich nicht das zum Vorbild nimmt, dann nimmt er sich was anderes zum Vorbild. Weil da draußen tausende von solchen Anti-Helden existieren in der Popkultur oder sonst irgendwo in irgendeiner Form existieren die. Der Joker ist dann nicht gefährlicher als andere Filme. Ich habe das auch erst gesagt, ich wurde dann angesprochen so, weil ich hätte ja auch auf Koppelpot auch im Endeffekt gerade beim Song Pinguin am Ende auch gesagt, yo, und jetzt sind wir hier und jetzt ficken wir den ganzen Laden hier und sowas, ne? So dieses Außenseiter nach oben und Faustballen, das stimmt, es macht aber den Unterschied, dass der Pinguin ist eine Kunstfigur und der Song ist eine Kunstfigur, die ich in dem Moment eingehe, und es ist ganz klar, es ist nicht Max, der da spricht, sondern es ist eine Kunstfigur, die sich anders äußert und extremer ist, die sich das natürlich rausnimmt, krasser zu sein. Ja, Arthur Fleck ist überhaupt keine überzeichnete Figur. Keinster Weise. Der Typ ist einfach nur ein Loser, der halt irgendwann eine Knarre bekommt und durchdreht. Und damit ist er ganz nah an der Gesellschaft. Und das macht den Unterschied zwischen ihm und allen anderen Bösewichten aus Batman und sonst irgendwas aus, zwischen Koppelpot, zwischen anderen Joker-Darstellungen. Er ist der fühlbarste, nächste Bösewicht. Das ist ja nicht mal ein richtiger Bösewicht. Es ist einfach nur gesellschaftlich nächste Figur, die ich seit langer Zeit erlebt habe. Und das macht ihn in Anführungsstrichen gefährlicher für solche Leute, die sich solche Dinge für sich umwandeln. Aber ich bin auch kein Freund davon, der Marek hat den Film doch nicht gesehen, oder?
Mhm.
Und ich find's ein bisschen schwierig, dass ich immer wieder solche Urteile von Leuten höre, die mir dann immer wieder erzählen, ja, das habe ich auf Reddit gelesen und sonst was, wo ich mir denke, so, guck dir den Film doch einfach vielleicht an und bilde dann dir daraus ein Urteil. Weil der Film ist nicht gefährlicher, ungefährlicher als andere Filme auch. So, der Film ist nur einfach nochmal krasser dargestellt.
Ich finde diese ganze Diskussion auch ein bisschen aufgeblasen, ehrlich gesagt. Das ist so, das findet wieder in der Bubble statt, wo
ja, genau
wo,
das.
Wo die Leute, wenn jetzt wirklich einer zu Hause, keiner hört unseren Podcast oder keiner von diesen Leuten, die sich überlegen, morgen vielleicht einen Anschluss zu machen, sind so reflektiert, dass sie sich das dann irgendwie durchlesen. Die finden schon ihre Helden,
wie gesagt, wenn es nicht der ist, ist es einer
ja, von 10.000. Guck mal, anderen. Seit Jahren wird Adolf Hitler glorifiziert überall auf der Welt von irgendwelchen Freaks, so die sich irgendwelche, ob es jetzt hier Lemmy ist vom Motorhead oder so, der zu Hause das ganze Nazi-Zeug stehen hat und das irgendwie abkultet auf irgendeine komische Art und Weise. Ist
es so? War Lemmy?
Ja, Lemmy war so ein Sammler, hat doch mal Olli Schulz im Podcast erzählt, dass irgendjemand mal gesagt hat, wenn die Nazis nochmal einen Krieg anfangen wollen, müssen sie beim Lemmy vorbeifahren. Der hat auch noch alles an Munition und Rüstung da, so ungefähr, weil der das halt so abgefeiert hat. Und das gibt natürlich
viele. War das sein Star Wars?
Bitte?
War das sein Star Wars?
Ja, es gibt halt viele Leute, die das extrem noch abkulten, immer noch diese ganzen, dass sowas natürlich eine gewisse Faszination, und ich liebe auch Zeitverbrechen, oder diese ganzen, also wenn irgendwas rauskommt, so ein Serientäter, übrigens, by the way, die
Jonah-Bomber.
Nee, ja, Jonah Bomber war es genau das gleiche, Max. Ich wollte noch die Ted Bundy-Doku. Da wird er ja auch so als charmant und so dargestellt und was er für ein charmanter Typ war und so weiter. Stimmt. Das ist genau das gleiche Problem.
Ted Bundy wird man wieder raus. Am Ende kriegt das. Die Ted Bundy-Doku auf Netflix hört damit auf, dass wir rausgehen mit dem Gefühl, die da draußen stehen und seinen Tod fordern, während er hingerichtet wird, während er gebrutzelt wird, sind schlimmer als er.
Ja, ja.
Er hat 30 junge Frauen vergewaltigt und zerstückelt, aber die da draußen sind die Schlimmeren. Das ist mit dem Gefühl, gehen wir aus der Doku raus. Ja. Das ist wesentlich gefährlicher. Das ist
wesentlich gefährlicher. Ich glaube auch. Ich glaube, guck mal, das ist immer schwierig, weil wir sind Leute mit, du denkst, okay, ich kann das einigermaßen einstellen, kann das einigermaßen reflektieren, denkst immer, ich muss mich in den Geist von jemandem hineinversetzen, der sich wahnsinnig ausgeschlossen fühlt oder sonst irgendwas. Es ist einfach wahnsinnig schwer, sich da reinzufühlen, zu sagen, was das Richtige ist oder nicht. Und ich finde, da hat keiner von uns das Recht dazu, das jemanden anzuklagen, der einen Film macht, weil ich finde, da steht immer noch für mich die Kunst ein bisschen im Vordergrund. So, also da geht es für mich eher darum, schafft der Film es, mich zu unterhalten, oder wenn du so einen Song schreibst oder so. Das ist, Max, also das genau wie Cars, der damals diesen Song geschrieben hat, das kann dem doch keiner ernsthaft erzählen. Das kann Cars doch nicht schultern. Ganz kurz zur Erklärung, sorry, nicht jeder hier ist Deutschrap-Hörer.
Das ist ein sehr nischiges Thema.
Deswegen will ich es kurz erklären. Der Rapper Kars von den Orsons, der hat einen Song gemacht, der hieß Amok Zahltag. Oder hieß, weiß nicht, was sein Album? Amok
Zahltag, und das war irgendwann 2007 oder 2008.
Genau, und kurz hinten, danach kamen die Angriffe, Winnenden. Genau.
Winnenden war auch nur einige Städte, war ja ein Vorort von Stuttgart.
Genau, und dann hieß es quasi, der hat sich vielleicht daran inspiriert, derjenige, der Täter. Und das muss man als junger Mensch erstmal verkraften, der Kars damals war. Und Künstler, der hat einfach nur einen Song gemacht und der hat da ja nicht über sowas nachgedacht, über diese Tragweite und so, und dass er, und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass
muss man auch mal ganz ehrlich sagen, dieser Song hat ja auch, der wurde ja falsch dargestellt, um mal ganz kurz nochmal in die Bresche zu springen für Kars. Die Hook war, nein, es war nicht Eminem, nein, es war nicht Resident Evil, ihr habt mich so gemacht. Und das war auch ein Angriff, im Endeffekt die gleiche Message wie hier bei Arthur Fleck. Die Gesellschaft hat ein Bösewicht geschaffen, weil sie ihn ausgeklammert hat. Und das hat aber keiner gesehen. Alle haben nur davon geredet, ja, der Typ hat ein Video, da läuft ein Typ durch die Schule und ballert. Aber sie haben überhaupt nicht verstanden, warum der ballert und was. Die Kunstform wurde so total verzerrt. Und auf einmal stand der arme Lukas, einfach der netteste Mensch der Welt ist, gefühlt. Der stand auf einmal in so einer krassen Kritik und in so einer musste sich so vielen bösen Sachen aussetzen und sein Album musste eingestampft werden und der saß sich dann hingesetzt und hat 3000 CDs mit Edding übermalt und den Titel geändert per Hand, was eine der kranksten Aktionen war ever. Das war richtig heftig.
Ganz schlimm. Und deswegen bin ich immer der Meinung, ich will sowas nicht beurteilen. Ich glaube, da gibt's Prüfstellen für, ehrlich gesagt. Die sich das anschauen und die sagen das ist, kommt auf den Index, fertig, aus, und die gibt's nicht ohne Grund, glaube ich. Und wenn du wenn das quasi die Kunst ich sag dir mal was, es gibt Rapper, ne, im deutschen Rap, Max guckt wieder nur, ob es dein Lego Schiff umschmeißt, im deutschen Rap, die sagen so scheiß schlimme Sachen, die sagen wirklich ekelhaftes, frauenverachtendes, auch menschenverachtendes Zeug. Irgendwelche Nischenrapper, aber auch Leute, die ein bisschen bekannter sind. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen, weil ich ja keinen Bock drauf habe. Aber Leute, das ist ein viel größeres Problem. Da wird so viel Hass geschürt. Aber so ein Film wie Joker sehe ich nicht. Verstehe ich ein bisschen.
Ich glaube, ja, weißt du, was das Problem ist? Der Film ist gerade eines der größten Mainstream-Themen, die es gibt im Kinobereich.
Ja.
Bis jetzt Star Wars kommt und Eiskönigin. Damit ist halt Joker gerade das größte Thema. Und natürlich, wenn Filme in so einer großen Aufmerksamkeit mit so einem Thema, natürlich wird darüber geredet. Darüber wird halt nur wieder, es wird ja alles immer so extrem diskutiert und auf einmal wird der Film halt auch, kriegt auf einmal eine Tragweite und eine Schwere zur Last gelegt, die der gar nicht hat. Und so ist es da auch. Der Joker hat nicht diese, beinhaltet nicht diese Schwere und man unterstellt ihm Sachen und interpretiert Dinge in diesen Film rein, die einfach nicht da sind, die nicht existieren. Und das ist aber gerade oft so, und umso größer ein Thema wird, umso mehr wird das passieren. Und es wird uns noch bei vielen, vielen anderen Themen um die Ohren fliegen. Es wird überall irgendwas gefunden. Ja. Ich weiß noch damals, wie man eine riesige Rassismusdiskussion geführt hat in Episode 1 und sonst irgendwas. Und das sind Dinge, die sehe ich ehrlich gesagt nicht
Max,
so.
Max, der Mensch ist auch fasziniert vom Bösen. Das ist einfach so. Der Mensch ist fasziniert von den Abgründen der Menschheit.
Deswegen hören wir Zeit verbrechen, klar.
Und deswegen hören wir Zeitverbrechen und deswegen finden wir das alles so interessant und deswegen gibt es auch so Filme wie den Joker und deswegen haben wir da auch ein Fable für. Nur der gesunde Mensch versteht es eben und der ungesunde Mensch versteht es nicht vielleicht und lässt sich davon vielleicht ein bisschen beeinflussen, das mag sein, aber in allererster Linie ist es ein Mensch, der nicht gesund ist und dem eigentlich, da müssen Eltern natürlich, die versagen dann auch, das ist ja immer so in solchen kleinen Bubbles, das ist dann, die Eltern sind vielleicht scheiße zu dem und dann kriegt er von denen keine Aufmerksamkeit, wer soll nach dem gucken? Ich weiß auch nicht, wie man da in die Verantwortung nehmen muss vielleicht. Ich habe gestern mit einer Grundschullehrerin gesprochen, mit der habe ich auch gesagt, du hast so eine wahnsinnige Verantwortung, weil du bist eigentlich im Prinzip die erste Person, die so richtig sieht, wie sich ein Charakter formt von einem Menschen, die nicht die Eltern sind und auch nicht die Spielkameraden.
Nicht richtig eingreifen kann, nur bedingt.
Du bist aber die erste Person, die eingreifen könnte. Du bist die erste Person, die ein Kind sieht und sagt, Moment, bei dem läuft doch was schief. Der kommt doch mit blauen Flecken in die Schule oder der hat doch ein richtiges Aggressionsproblem. Und du bist doch die erste Person, die da so ein bisschen, was ist das für eine Bürde, wenn du, stell dir mal vor, dir geht so ein Mensch durch die Lappen, du erkennst nicht, dass da was ganz Schlimmes passiert bei dem zu Hause. Mhm. Und da entwickelt sich vielleicht ein ganz, ganz schlimmer, verstörter Charakter. Natürlich, sowas ist viel, viel wichtiger, über sowas zu reden, als jetzt über über die Frage, glaube ich, ob der Joker jemanden, und da glaube ich einfach nicht dran, und ich glaube auch nicht, dass es ein Spiel ist, ein Computerspiel, das was jemanden dazu verleitet, weil, also, da, du findest viel schlimmere Sachen im Internet, und wenn du willst, und du findest ganz, ganz schlimme Sachen, und ich finde die Botschaft, die in manchen, weil dort ist es natürlich irgendwie so untergebracht, und es ist irgendwie so, klar, macht das was in deinem Unterbewusstsein, aber es gibt ganz viele andere, gerade Rapper oder so, die so eine schreckliche Botschaft jeden Tag predigen, genau, und das ist alles furchtbar.
John Wick. Ja? John Wick ist einfach ein Massenmörder, aber er ist der coolste Typ auf der Welt und ist, also weißt du, wenn du es streng auseinander nimmst, kannst du sagen, der Hype um John Wick ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig, aber...
Ist ein schwieriges Thema. Ich will mir da auch nicht anmaßen jetzt, dass meine Meinung da irgendwie die richtige ist. Das ist jetzt irgendwie für mich halt so ein bisschen, das ist das, was ich denke, so wo ich mir so denke, ich sehe es nicht so eng. Ich verstehe die Problematik durchaus. Ich finde es auch nicht dumm, wenn das jemand sagt, wenn es jemand anspricht und sagt, es ist irgendwie ein Problem. Weil klar frage ich mich das auch manchmal. Ich gucke dann auch so, ist es vielleicht ein Problem und so. Und aber ich glaube, wir kriegen das ja jetzt nicht hin, dass von heute auf morgen nichts mehr in diese Richtung produziert wird. Oder
selbst wenn nichts mehr produziert wird, ist noch unfassbar viel da.
Ja, ist also, unfassbar viel da.
Unfassbar viel Quellmaterial, woran du dich ergötzen kannst in alle Richtungen, egal ob das durch Mucke ist. Nimm eine Mainstream-Platte wie eine Eminem-Platte, was da alles schon gesagt wurde, er hat seine Frau aufgebracht auf eine Platte und das war auch einfach nicht funny, das war nicht irgendwie nur eine Kunstform, das war richtig tief und da kann jeder, er hat auch selber einen Song drüber geschrieben mit Stan, der zeigt, wie Menschen zu weit gehen oder sonst was, die zu viel interpretieren. Also ey, am Ende ist es immer, nicht nur der Empfänger ist, der Sender ist ein ganz großer Unterschied zum Empfänger und der Empfänger kann alles für sich so interpretieren, wie er will. 98% der Menschen wissen es in die richtige Ecke zu stellen, 1% weiß es nicht und damit kannst du machen, was du willst. Ich glaube, das ist das Fazit aus der Geschichte.
Wir sind natürlich auch in Deutschland, muss ich auch noch dazu sagen, ich sehe das jetzt mit der deutschen Brille, ich weiß natürlich, in Amerika gibt es einfach nur absurd viele Highschool-Shootings, wo man sich denkt, wow, was ist da los? Gibt es eine ganz andere Sicherheitsvorkehrung an den Schulen und so. Das ist dann auch natürlich ein anderer Schnack. Und das größere Problem ist in den USA, aber als der Joker ist absolut das Problem mit den Waffen. So, also meine Meinung, das ist auf jeden Fall die Verfügbarkeit von Waffen in jedem Haushalt. Das finde ich das dann doch das größere Problem, was man zuerst angehen sollte. Mhm. Verstehe natürlich, wie gesagt, auch wenn jemand zu mir sagt, Chris, ich finde aber schon, dass da was dran ist, dann verstehe ich es. Ich finde auch, dass da ein bisschen was dran ist, na klar ist da ein bisschen was dran. Nein, ich
schmetter das auch nicht komplett ab.
Und aber ich sag nur, ich würde es nicht zu hoch hochkochen und deswegen quasi den Film, also das fließt nicht in meine Beurteilung des Films so. Abgeschlossen hiermit, wir sind schon ganz schön lang mit dem Podcast. Ich fand, das war ein ganz schön launiger, guter Podcast. Sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch irgendwas auf irgendeine Kurzreview, die du noch hast, die den Leuten noch hinschmeißen willst? Nee, wir machen jetzt noch eine Patreon-Folge für die erste Folge von, da können wir kurz drüber reden.
Ich habe noch eine Frage, sag mal, die Socken, die du anhast, waren die eigentlich mal weiß?
ja, die habe ich. Ich habe doch dieses T-Shirt, auf dem Butter steht. Kennst du das?
Ja.
Und das habe ich beim, das habe ich gewaschen und
rosa Söckchen.
Jetzt habe ich rosa Socken. Auf brauner Hose, weißes Oberteil, beigen Schuhe. Ich sehe selbst ein bisschen aus wie der Joker. Deswegen würde ich sagen, beenden wir jetzt auch den Podcast. Maxi, das war schön, schön, dass wir wieder da sind.
Wir sind back, Alter.
Wir sind back.
In dem Sinne.
In dem Sinne, ciao. Tschüss.